Games, Hammer der Heimkonsolen.
Ja, hallo.
Johannes Kohl.
Guten Tag.
Ja, sag doch mal was.
Ich will jetzt mal was fest. Wir noch mal einer ultimativ zu erwähnen.
Oh, das ist super geil, dass du Monopoly sagst.
Ich das ist total geil. Danke, Oskar. Nächster Punkt. Video ist eigentlich so, wie macht ihr Leute völlig defensiv und immer alles, was du in die Presse kriegst, abwehren. This time.
Victory is mine. Zerstören.
Ja, ja!
Wenn da irgendein Wettkampf ist oder irgendein Competition, dann nehme ich die Bar und dann will ich die Leute auch zerstören. Jesus, der hat sich sein Bildschirm so gedreht, dass er sehen kann von seinem Sitz, wo er jetzt gerade sitzt. Ja, okay, irgendwie muss ich meinen neuen Wortschatz
ziehen. Oskar Krause!
Ja! Yeah. Okay, für meine Freunde.
Ja, machst du Erdbeben. Ja.
Das ist
eine coole Meinung.
Hast du Pikmin gespielt?
Ja.
Ist es überhaupt nicht Pikmin?
Hast du Modern Warfare gespielt?
Das ist überhaupt nicht so.
Ich hätte schon meinen zweiten Teil sagen können, dass er geil ist. Also, das ist ein
bisschen so. Bitte.
Barry Games, Hammer der Heimkonsolen ohne Sportspiele.
Aber trotzdem mit Rennspielen.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen zur 105. Ausgabe, da sind wir wieder. Der Barry Games Cast ist am Start. Wieso?
Hast du 115 oder 105 gesagt?
115. Oder?
Ich bin mir nicht sicher.
Ist egal.
Ist völlig egal.
Wir machen nicht so eine Schönheiten wie irgendwie jetzt nochmal einsprechen oder so. Bei uns gibt es immer nur einen Versuch und der zählt.
Der Hund ist vielleicht so einen harten Cut. Wir kommen!
Das haben deine Eltern übrigens auch gedacht. So. Das ist eigentlich nicht so gelungenes Kind, aber wir bleiben bei dem einen Versuch.
Versuch macht gut.
Aber das Risiko eines zweiten Versuchs sind sie nicht eingegangen.
Ja. Wie man hört, Johannes Kohn wieder mit am Start. Ansonsten die Runde rum. Oskar Krause ist wieder dabei. Nils Lehndegger.
Hallo.
Jans Metz.
Moin moin.
Und Alexander Schiffke-Vogt auch wieder am Start. Zu 5 sind wir hier. Es macht vielleicht gleich Klingen. Das sind die Bierflaschen, die hier rumgehen. Eine edle Spende von Jans Metz. Ein Bier, das sehr abenteuerlich aussieht. Törn nennt sich das. Ist ein Hanfblatt drauf. Und da ist Hanf drin.
THC-arm.
Ja. The Hemp Beer. Also ich sag ja immer, wenn es offen verkauft wird, kann es nicht schlimm sein. Deswegen, Prost.
Cool, wir mal.
Ein interessanter Podcast werden. Wir haben da einiges nachzuholen, deswegen diesmal auch keine Facebook-Fragen oder ähnliches. Weil wir haben schlichtweg keine Zeit, weil wir haben jetzt 2 Wochen quasi nachzuarbeiten, in der auch noch die Tokyo Game Show war. Also da gibt es wirklich noch genug Gesprächsbedarf. Und deswegen ab dann nächste Woche nochmal wieder eine Facebook-Runde. Aber bevor wir anfangen mit dem Area Games Cast Nummer 115, lieber Oskar. Bevor wir anfangen, möchte ich kurz etwas vorlesen, weil es ist ja immer wichtig, wie das, was wir machen, so draußen ankommt. Und das kann man zum Beispiel bei iTunes sehen. Bei iTunes kann man ja Podcasts kommentieren. Und ein gewisser Frank J. Hat uns etwas geschrieben, oder sozusagen nicht uns, sondern glaube ich eher, hat versucht, andere zu warnen mit der Bewertung unseres Podcasts. Ich will ein bisschen spoilern, er hat uns 1 Stern von 5 gegeben. Ich glaube, 0 Sterne gibt es nicht.
Das machen manchmal Leute auch bei guten Sachen. Also viele haben das Bewertungssystem dort nicht verstanden, hast du schon gesehen.
Er schon.
Warum wird das jetzt eigentlich vorgetragen?
Weil ich es witzig finde. Wenn du jetzt alles hinterfragst, kannst du gleich draußen in der Schemenecke sitzen und überlegen, warum du so dumme Fragen stellst.
Dann kommt Feierabend.
Dann kommt schon wieder.
Dann kommt der Saalfrank und dann geht's in die Wuthöhle.
Also mit der will ich mich gerne mal treffen.
Ja. In die Schemenkiste.
Die Überschrift von Frank J. Ist inkompetent, humorlos und als großer Bonus Spoiler ohne Vorwarnung.
Was? Die Überschrift ist, das sind die Eigenschaften der Überschrift,
ja,
oder das sind die Eigenschaften unseres Podcasts, des Insiders?
Ja, das ist, wie gesagt, also manchmal mit dem Spoiler, aber wie gesagt, das Spoiler ist nicht das Hauptproblem. Wirklich schrecklich, was einem hier geboten wird. Keinerlei Fachwissen, sondern stümperhaftes Amateurgeschwafel. Jedem halbwegs informierten Videospieler dreht sich bei diesen geistigen Ergüssen der Magen um und man möchte fast sekündlich dazwischen rufen, um a. das sinnlose Durcheinandergeplapper und b. die Falschinformationen zu unterbinden. Garniert das Ganze noch mit unreifen Witzen, über die sich nicht mal Teens amüsieren können. stumpf werden wahllos Wörter wie F-Sternchen und T-Sternchen, sagen wir mal Ficken und Titten, in den Raum geworfen, was die anderen Podcast-Teilnehmer meist zu überschwänglicher Heiterkeit bewegt.
Schön ausgedrückt.
Ja, da muss der Johannes schmunzeln. Wir lassen aber Ficken und Titten, oder? Das
war besser geschrieben als die meisten Tests bei
Airbnb. Das stimmt. Schade, dass ich glaube, wir können ihn nicht bewegen, dazu bei uns Test zu schreiben.
Oder Titten ficken.
Mhm. Nur wenn wir alle entlassen.
Das Beste ist allerdings noch, wenn ohne Vorankündigung wahllos Storyenden gespoilert werden. Vielen Dank auch. Storyenden gespoilert.
Na, okay.
Noch ein kleiner Tipp an den weiblichen Part des Podcasts. Damit ist Saskia gemeint, nicht etwa Oscar. Die ist leider nicht da. Bitte schnellstmöglich einen Logopäden aufsuchen. Oh. Das Genuschel ist wirklich penetrant und unerträglich. Endlich sagt's mal einer. zu Schulzeiten hätte sie bereits einen Lehrer darauf hinweisen müssen. Für einen Logopäden ist allerdings nie zu spät. Mit freundlichen Grüßen, Frank J. Ja, vielen Dank, Frank. Das gibt uns allen sehr stark zu denken und ich denke mal, wir werden den Podcast in Zukunft völlig umstrukturieren. Und einen ersten Schritt haben wir ja getan, indem wir heute Hanfbier trinken. Und Saskia ist nicht da. Wir nehmen da das Feedback auch ernst. Ja, die Spoiler-Vorwürfe, wie gesagt, wir sind, glaube ich, einmal von einem User reingelegt worden mit Red Dead Redemption und wer glaubt, dass wir Deus Ex gespoilert haben, der hat bloß Deus Ex noch nicht gespielt. Denn das ist ein großes Missverständnis.
Das war ja schon das.
Klar, wie gesagt, wir können ab und zu mal Spiele spoilern, die jetzt 500.000 Jahre alt sind.
Weil die Titanic geht am Ende runter,
nicht wahr? Weil Mega Man 1 zum Beispiel, Dr. Willi am Ende, ja, kriegt aufs Fressbrett, sag ich.
Ja, und überlebt.
Ja. Danke, Johannes.
Oh, ey, das war... Fand ich nicht gut.
Nee, schade, ne? Wir sind... ich weiß nicht, wie die Akustik rüberkommt. Müssen wir nachher mal hören im Podcast. Wir sind jetzt in unserem neuen Büro. Das ist in Berlin. Die meisten werden sich in Berlin nicht genug auskennen, um das jetzt irgendwie zu wissen. Wir sind ein paar Meter umgezogen von vorher Warschauer Brücke jetzt nach Treptower Park. Witzig ist, im Treptower Park ist ganz in der Nähe ein ehemaliger Vergnügungspark, nämlich der Spreepark. Und das ist halt lustig, weil das eben ein riesiger, großer Vergnügungspark ist, halt so eine Art Ostversuch, so ein Disneyland aufzubauen, der jetzt seit 10 Jahren außer Betrieb ist und leer steht. Ist eine ganz coole Anlage, aber auch sonst ganz hübsch. Sobald wir hier Bilder an den Wänden haben und die richtige Lampenschirme dran haben, gibt es auch mal ein paar Fotos versprochen, aber bis jetzt sieht das Ganze noch so aus wie irgendwie bei Johannes unterm Sofa. Und das ist kein schöner Anblick.
Da fällt mir echt kein Konter an.
Ja. Aber ich hoffe,
da lange nicht runtergekommen.
Ich hoffe, es ist echt auch nicht so. Das ist ja mein Haupt sozusagen Bestreben.
Ja.
Ja, wir fangen immer wie immer den Podcast an mit was wurde so gespielt. Und das Tollste ist, dass Johannes fast gar nichts gespielt hat, deswegen kannst du schön die Fresse halten, wa? Also, was hast du denn gespielt?
Ich werde immer zuerst gefragt. ich weiß nicht, inwiefern ihr schon mal über naja, hier Resistance und
ich glaube,
Dead Island und so gesprochen hat.
Ich glaube noch gar nicht.
Nein,
noch
nicht.
Aber gut, das ist ja jetzt natürlich zwei Wochen im Urlaub, ist schon wieder ein bisschen her. Dead Island kam ja der Test von mir nicht so gut an.
Ja.
Teilweise berechtigt, weil vielleicht ein paar Sachen nicht so ganz detailliert beschrieben wurden, was ich dann zugeben muss, wie den Koop-Modus.
Ja.
Wo ich gespielt habe. Ja? Na doch, aber ich finde aber so, also ich meine, es ist halt Koop so, alle machen das Gleiche zur gleichen Zeit so, ging das ein bisschen stärker. Aber ich finde, das ist jetzt nichts Besonderes für so einen Koop-Modus. Ich finde, wenn man dann zusammenarbeitet, sollte man wirklich zusammenarbeiten können, so richtig. Also nicht einfach nur gemeinsam halt
jeder kämpft so
Leute erleben. Ja. Ich finde immer, da fehlt mir so ein bisschen die Interaktivität auch untereinander. Ich meine,
also klar, dass Fähigkeiten ineinander greifen oder wie das.
Ja, nein, man kann auch
beide wirklich brauchst.
Perfektes Beispiel ist für mich, ist jetzt vielleicht auch sehr naheliegend, aber eben das Lara Croft and the Guardian of Light.
Ja.
So,
ja.
Wo beide wirklich extrem unterschiedliche Fähigkeiten haben, die sich dann gegenseitig ergänzen und wo du das machen kannst. Ich meine, es wird jetzt vielleicht in so einem Action-Rollenspiel nicht so angebracht. Aber das ist eben ein Punkt, hier kannst du halt Leute wiederbeleben und vielleicht kann man die Taktiken auch aufeinander abstimmen, so, aber so viel Taktik ist bei dem Spiel auch nicht gefragt und das ist dann für mich nicht so großartig erwähnenswert. Das ist natürlich ganz nett, immer noch gemeinsam, ist immer ein bisschen cooler, so, weil du Leute dabei hast.
Das ist ja grundsätzlich so. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Erwähnung verdient, zu sagen, ja, es macht so viel mehr Spaß. Also bei welchem
Spiel ich hab's ja erwähnt. Aber das Problem ist, es ging dann vielleicht auch um gewisse Details, so wie in dieser Koop-Modus abläuft, wann Leute einsteigen können und so. Da finde ich immer, ist auch ein bisschen das Problem, dass wir Tester in der Zeit. Du hast ja einerseits, klar, als Tester testest du dieses Produkt und hast gewisse Sachen, gewisse Aspekte einfach abzuhandeln. So. Der Leser muss ja irgendwo informiert sein, was er machen kann. Andererseits widerstrebt mir natürlich auch ein bisschen dieses ständig die Steuerung erklären und das Optionsmenü aufschlüsseln und so. Das finde ich ein bisschen langweilig im Vergleich dazu, irgendwie jetzt mal wirklich so einen übergeordneten, subjektiven Eindruck zu vermitteln, wie viel Spaß denn dieses Spiel überhaupt macht. Und na klar, das hätte man jetzt vielleicht so detailliert auch im Test dann irgendwie schreiben können. Das fehlt dann womöglich. Wahrscheinlich auch ein bisschen unter Zeitdruck, muss ich dazu gestehen. Was mich aber schon wieder ein bisschen gewundert hat, ist halt einfach das mit der Wertung. So, das ist eben eine 7 von 10 geworden. Und da ist ja, sind ja gleich alle auf die Barrikaden gegangen, weil sie, die meisten hätten, glaube ich, eher eine 8 von 10 gegeben. Einige waren echt begeistert, wollten eine 9 von 10 haben, was ich bei den Spielen gar nicht verstehen kann. Weil letztendlich ist es für mich irgendwie ein ganz normales Standard-Rollenspiel oder besser gesagt vielleicht so ein Elder Scrolls. Einfach mit Zombies so. Also wenn man hinter diese Fassade blickt, dass es eben ein Rollenspiel mit Zombies ist, was relativ neu ist, so von der Mixtur.
Ein Action-Rollenspiel, ja.
So,
das gibt das schon mehr, deutlich mehr Action als halt bei klassischen Rollenspielen.
Ja, nee, aber die Spielmechanik auch dahinter, ja, ist ja trotzdem, ja, die gleiche. Weißt du, du gehst zu irgendwelchen Leuten, die da auf dieser Insel sind, das könnte jetzt auch irgendein Fantasy-Reich sein, die geben dir eine Quest. Da gehst du hin, erledigst währenddessen haufenweise Zombies anstatt irgendwelche Monster. Du kannst deine Waffen an der Werkbank aufrüsten, wo du bezahlen musst, was natürlich irgendwie absurd ist.
Wobei natürlich viele Leute gesagt haben, vielleicht auch zu Recht, dass das Nahkampfsystem eigentlich ziemlich geil ist. Also dass man auch so, wie gesagt, dieses, wenn man das Auto-Aim und so ein bisschen ausschaltet, dass man halt die bestimmten Körperzonen treffen kann. Wenn man den Zombies zum Beispiel die Beine abhackt und so, dass er dann so versuchen, so noch auf einen zuzurobben und verschiedene Punkte, bis sogar, dass man denen die Arme einzeln abhacken kann, dass sie dann versuchen, dich wirklich noch so zu beißen, also ein bisschen wie bei Ritter der Kokosnuss, sich auf ein Unentschieden
einzubauen.
Ja, ja. Also das hat, glaube ich, ein paar Punkte, aber ich habe es ja auch kurz gespielt und ich muss sagen, ich finde immer erstmal von vornherein schwierig, wenn ein Spiel versucht, als Singleplayer-Spiel gut zu sein, aber eben auch gleichzeitig als Koop-Spiel gut zu sein. Gutes Gegenbeispiel ist zum Beispiel eigentlich Left 4 Dead. Das kann man eigentlich alleine nicht so richtig spielen. Also es macht nicht so richtig viel Spaß mit den KI-Figuren. Das ist aber ein sehr, sehr gutes Koop-Spiel. Dann hast du aber sowas wie jetzt eben Gears of War 3. Das kannst du alleine sehr, sehr gut spielen, weil du halt auch immer unterwegs bist mit mehreren. Das ist genauso wie bei Halo Reach. Ob das jetzt andere Spielfiguren sind, die von der KI gesteuert werden oder echte Mitspieler, das ist halt nicht so der Unterschied. Bei Dead Island finde ich es immer ein bisschen komisch. Wenn du es alleine spielst, dann rennst du da quasi nur alleine rum, obwohl in manchen Zwischensequenzen so getan wird, als ob du mit dieser ganzen Gruppe unterwegs
bist. Ja, ja, genau.
Was ein bisschen, das ist also atmosphärenmäßig so ein bisschen doof ist.
Ja, auch vor allem, weil die Story halt auch einfach Banane ist.
Ja.
Weißt du, also da hätte man aus diesem Zombie-Szenario, was ja so in vielen oder in einigen Filmen schon wirklich ein bisschen satirischen Witz annimmt, ist hier völlig, völlig lame. Das ist halt so ein Katastrophenszenario, das aber auch noch nicht mal wirklich hochgradig emotional dargestellt wird. Und ich finde auch zum Beispiel diese Fähigkeiten, die du da lernst, mal ganz abgesehen davon, dass es ein bisschen befremdlich vorkommt in einem doch recht realistischen Szenario, sage ich mal in Anführungsstrichen, da solche komischen Fähigkeiten zu erlernen, sind einige davon halt auch einfach ein bisschen lahm. So in einem Rollenspiel freust du dich darauf nachher, dass du irgendwie voll der Mega-Checker bist, der alle wegbombt. Ja, und hier hast du halt so ein paar
witzige
Attacken. Ja. Ja, und dann ist es technisch, ich finde es atmosphärisch ja ganz gut und es macht auch Spaß. Aber ich finde eben, bei vielen Spielen, so die jetzt zum Beispiel auch eine 7 von 10 bekommen, hat man nur meistens das Problem so, dass die sind halt in einigen Momenten richtig geil.
Ja.
So, und dann haben sie aber wieder einige Fehler, die das total runterziehen. So, und dann eben die Wertung auf die 7 bringen. Wie zum Beispiel El Shaddai. Gleiche Wertung so, ist halt audiovisuell megamäßig. Ja, und hat dadurch auch eine krasse Stimmung, ist aber spielerisch halt wirklich hauchdünn.
Mhm.
So, weil du da nicht, nicht sonderlich viel machen kannst, außer dir ein paar Leute da erledigen und so.
Ich finde auch bei Dead Island, es wirkt halt auch nie wirklich wie so ein AAA-Titel. Also man hat immer das Gefühl, so die Menüs, ja, die hätte man irgendwie, die wirken so ein bisschen billig und auch die Grafik selbst. Auf dieser Insel, die Objekte wiederholen sich alle so extrem oft. Du hast manchmal so technische Sachen, die halt mit dieser Chrome-Engine zu tun haben. Aber es wirkt halt nie so. Natürlich, man kann jetzt immer viel schimpfen und so, und ich will jetzt auch nicht, dass jedes Spiel wie Call of Duty aussieht, aber es wirkt halt nie so, als wäre es wirklich so eine Top-Produktion, wo du merkst, da sind so irgendwie 100 Entwickler 3 Jahre mit beschäftigt gewesen. Das
naja, obwohl ich das auch nicht so gerne auseinandernehme, weil ich finde, in dem Spiel ist das Flair schon ziemlich gelungen. Also wirklich dieses Ubisoft-Flair und gleichzeitig diese Zombie-Apokalypse da.
Ja, das ist ja bei Far Cry ja fast auch schon.
Aber also, zum Beispiel finde ich, um das mit der Wertung nochmal zu Ende zu bringen, ist halt Dead Island. Ist für mich halt die ganze Zeit irgendwie eine 7 von 10.
Mhm.
Es ist gleichbleibend irgendwie so ein gutes Niveau. Es macht Spaß, aber es ist nie so, dass es mich irgendwie komplett begeistert. Und das ist genauso das, was ich mir auch erstmal irgendwie ins Bewusstsein rufen wollte mit unserem Wertungssystem. Das ist ja auch, wenn du Leute so nach Filmen fragst. Du hast gerade einen Film gesehen so und fragst, ja, hier auf einer Skala von 1 bis 10, wie fandest du ihn? Wenn dann einer sagt eine 7 von 10, dann merkst du sofort, er fand den gut.
Mhm.
So, der hat ihn unterhalten, aber nicht megamäßig. Und ich finde, genau auf diesem Niveau ist halt Dead Island, aber auch durchgehend. So, es macht nichts irgendwie genial. So, aber es ist immer ein schöner Flow, es ist ein nettes Spiel. Und deswegen ist eine 7 von 10 eine gute Wertung. Ich habe auch versucht, das im Testing rüberzubringen, dass es auch eine Kaufempfehlung ist für Leute, die das irgendwie dann mögen. Und da verstehe ich dann immer nicht so ganz, wenn sich dann ja, dann alle über die Wertung gehen so aufregen. Also dass vielleicht ein paar Sachen im Test fehlen, die möchte ich diesmal auch tatsächlich zugestehen. Das ist ja vielleicht ein bisschen dem Zeitmangel geschuldet. Aber ja, das ist mir jetzt nochmal einfach, weil ich dachte, ihr hättet vielleicht über das eine nicht gesprochen. Ja, und ich habe auch noch Resistance 3 gespielt. Da muss ich sagen, bin ich ja nun nicht ganz konform mit Nils und meiner Wertung. So, aber das scheint ja sowieso recht kontrovers zu sein. Ich habe die Resistance-Reihe vorher noch nicht gespielt. Und ich finde den dritten Teil auch richtig gut, eigentlich so. Ich mag diese Roadmovie-Endzeit-Atmosphäre. Das ist echt cool, dass man eben einfach ein verhältnismäßig normaler Mensch ist eigentlich, obwohl es ja auch wieder ein Ex-Soldat ist, was ich dann ein bisschen schwach finde. Das sind halt doch keine normalen Menschen, die da ums Überleben kämpfen, so, was ja zum Beispiel Heavy Rain irgendwie eigentlich so sympathisch macht. So wirklich total normales Spiel.
Ja, aber bei Heavy Rain, da kämpfst du ja auch nicht gegen die Chimäre oder sowas. Aber ich meine, das Gegenbeispiel ist halt mal Half-Life, weißt du? Gordon Freeman ist halt eigentlich ein Wissenschaftler, der nichts anderes zu tun hat, als einen Kristall irgendwo in so eine Linse zu schieben oder damit ein Portal zu öffnen. Ja,
aber da kommt es auch nicht ganz rüber, weil
dann hat der nur eine
Rechtstange. Bei dem ist keine Charakterentwicklung, so der bleibt letztendlich blass.
Ja, aber was du am Ende machst bei Half-Life, ist halt, dass du so eine Ein-Mann-Armee bist, die halt quasi mit Maschinengewehr sich durch gesamte Truppen von Elite-Soldaten ballern. Und das ist halt so unglaubwürdig.
Ich finde halt, also in Elite-Spielen einfach so schade. So.
Da finde ich es besser, wenn sie wenigstens sagen, so, ah, hier, der hatte so eine, das ist so eine, wie die Hälfte aller Steven Seagal-Filme sind ja so ähnlich. So, da ist so ein der hatte früher mal, weißt du, diese Spec-Nights-Ausrüstung, jetzt wohnt er in so einem einsamen Dorf im Wald und dann kommen Leute und bringen seine gesamte Familie um und dann wird doch nochmal der Hammer rausgeholt. Du
meinst bei Resistance 3 ist das jetzt
so? Ja.
Ja, aber ich finde es einfach so schade in Videospielen, dass du halt so oft immer so eine Übermenschen spielen musst. Irgendwelche Typen, die es halt voll krass drauf haben, weil du den Videospielern nie das Gefühl geben darfst, schwach zu sein. Und ich fände es mal eigentlich einfach wesentlich interessanter, wenn du wirklich ein total normales spielst, der dann so absolut über sich hinauswachsen muss. Ja? Aber mal abgesehen davon...
Weil ein bisschen, finde ich, geht das neue Tomb Raider in diese Richtung. Also ja, die neue Lara ist halt super verletzlich und
das ist cool. Und deswegen, weißt du, jetzt gehen alle darauf ab.
Ja.
Also, dass das so eben ist. Weil, na gut, weil du dann natürlich auch einen gewissen, also sie entmystifizierst auf eine gewisse Art und Weise, was natürlich spannend ist, weil man sie ja vorher schon anders kennt.
Und sie machen ja so völlig gut. Also sie können ja die Regeln alle wieder mal bestimmen.
Ja, aber ansonsten ist Resistance halt atmosphärisch recht gelungen, hat coole Waffen, aber letztendlich, also was schon gleich beim Anfang bei mir rüberkam, es ist halt irgendwie nur ein Ego-Shooter. Also da hat sich irgendwie nichts getan in diesem Genre, finde ich so. Und auch durch das Spiel tut sich da nichts. Irgendwie die ganze Zeit, ich meine, es geht halt auf Baller-Action und das macht Spaß. Aber es fehlt mir so völlig die Begeisterung, also die völlige Begeisterung, die Nils jetzt vielleicht hat, weil...
Weil er in der RD-Fernseher
ja. Ist ja voll Reta. Gar nicht. Aber es ist...
Ist irgendwie, also ich fand es auch so, ja. Also ich glaube, auch ohne 3D
hat es einfach total nicht genommen.
Aber jetzt Killzone oder Resistance, was findest du besser?
Die nehmen sich beide nicht viel, aber ich würde sagen, für mich persönlich, dass Killzone eine kleine Stufe drüber steht.
Ja, für mich auch.
Also Killzone hat mich so komplett weggebombt einfach und Resistance halt ziemlich gut mitgenommen. Ich wollte nicht aufhören, das habe ich echt so am Stück durchgezockt. Also
das kann ich zum Beispiel kann ich gar nicht wirklich nachvollziehen, weil ich habe auch Killzone 2 irgendwie angespielt.
Ja, Killzone 2 war ja schon ganz anders, wegen dieser behäbigen Waffensteuerung mit diesem Fehler, was dazu gegeben.
Im ersten Teil habe ich irgendwie die Demo gespielt.
Die wurde aber ein bisschen nachgepatcht noch. Ich weiß noch, Killzone 2 hat damals einen sehr, sehr starken Patch bekommen, dass die Steuerung eigentlich schon ein bisschen angepasst hat. Also ich hatte irgendwie, bevor ich Killzone 3 gespielt habe, recht zeitnah Killzone 2 gespielt. Und da hatte ich jetzt keinen großen Unterschied festgestellt. Also ich glaube, man kann das, was mir allein Killzone näher bringt, ist einmal, dass dieses Setting ist halt mir ein bisschen näher, dieses Zukunftskriegssetting, als eben wieder so 50er, 60er Jahre Alternativwelt. Plus eben, ich mag es einfach wirklich mittlerweile als Standard, dass ich eben wieder wiederaufladbare Energie habe. Also dieses, ich will einfach so in Deckung gehen und wieder gesund werden und nicht wie bei Resistance 1 und 3
Healthpacks da. Das waren mir gerade wirklich Vorteile auf einmal, die mir bei Resistance total Spaß gemacht haben, als ich im ersten Kampf gemerkt habe, so, hey, Moment mal, du wirst hier getroffen und die Energie sinkt. So, dann muss man erstmal überlegen und seine Spielweise komplett ändern, weil das Auto hocken bringt nichts mehr.
Das fand ich auch ziemlich
und cool. Und man fängt dann wirklich an zu überlegen, so wie kriege ich die jetzt?
Ja, und weil du auch dann mit dem Level-Design wieder mehr interagierst, du suchst dann halt wirklich noch nach Ecken, wo es vielleicht noch ein Medipack gibt. Das fand ich ganz cool, weil das ja immer auch einen ganz netten Retro-Anspruch hat, den ich ja durchaus begrüße. Das bringt aber diese Genre natürlich nicht voran, ne?
Ja, es ist schade, wenn er nicht neu.
So Back to the Roots irgendwie immer wieder die neue Innovation ist.
Das ist so,
ist für mich keine große Leistung und ich weiß nicht, Killzone ist mir zum Beispiel einfach auch zu prollig irgendwie. Das, ich meine, man muss vielleicht auch in einer gewissen Stimmung sein, aber das war irgendwie so ein Dauergeballer, das mich irgendwie total gelangweilt hat. Dann irgendwie.
Rico!
Aber so, wenn Resistance halt einfach wirklich mit dieser Atmosphäre und den coolen Waffen trotzt, du hast ja auch nie zu viel Munition, so, du musst echt immer mit diesen Waffen dann wechseln und rumspielen, trägst auch nicht nur zwei Waffen, sondern echt immer gleich ein ganzes Arsenal.
Alle 12.
Und die auszuprobieren macht halt total Bock. Irgendwie.
Du musst also den großen Rucksack haben, ne?
Und da muss ich dann auch wieder sagen, wenn so ein Spiel halt, das hat ja auch einen recht hohen Production Value, wenn so ein Spiel wäre bei mir jetzt eine 8 von 10 und dann kann zum Beispiel auch ein Dead Island nicht mehr eine 8 von 10 sein. Mhm. So. Auch wenn es jetzt ein bisschen schlechter vergleichbar ist, so als ein Rollenspiel ist. Ja, aber wie gesagt, so Resistance 3 tut sich für mich da in dem Genre auch zu wenig, als dass das jetzt irgendwie eine 9 sein könnte.
Ja, mit der Wertung hatte ich auch lange gehadert. Also ich am liebsten hätte ich ein 8,5 gegeben, aber das geht ja nicht. Ja.
Was mich wundert, ich frage mal an Nils jetzt, wer hat denn die größeren Endbosse? Resistance oder Gears of War 3?
Ja, Gears of War habe ich ja noch keinen Endboss gesehen.
Achso, okay. Schade,
ich dachte, du hast so gespielt. Ich habe gestern nur im Horde-Modus gespielt. Okay. Aber das ist nachher.
Apropos Resistance, der Patch, du hast geschrieben, du hattest da so ein kleines Zugunglück.
Ja.
Ist das dann jetzt behoben worden?
Nö. Bist du weiter? Nö, da hat sich überhaupt nichts getan. Also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich habe das Spiel ja wirklich so verschlungen, ich wollte es am Stück durchspielen. Ne? Ich habe dann... So nach der 7. Stunde habe ich Kapitel 13 erreicht. Da ist dann so eine Zugfahrt durch die Appalachen. Und von da... ja, genau. Jetzt wird gespoilert, wer es noch nicht durch hat. Ist dann ungefähr so nach der Mitte. Ist also drei Viertel des Spiels ungefähr, diese Zugfahrt. Vorsicht. Und ich spoilere jetzt auch keinen Inhalt. Aber jedenfalls hat es mir das Spiel dort halt voll verhagelt. Weil sobald ich in diesem Zug sitze, fällt zuerst der Ton aus. Dann fährt der Zug in den Tunnel, dann fährt die Grafik aus, dann sehe ich halt diese Level-Architektur komplett durchsichtig.
Du hast wieder die Daumen aus dem
Du lügst doch!
Und dann stürzt das Spiel halt komplett ab. Ich kann da nichts machen, dann hilft nur noch ein Neustart der Konsole und das ist, finde ich, leider sehr, sehr schade, weil ich hätte doch gerne gewusst, wie es endet. Okay. Also ich hätte schon Bock drauf, das nochmal so den Abspann zu sehen.
Du hast es noch nicht durchgespielt.
Nee, hab ich ja gerade gesagt, als du die Ohren zugehalten hast.
Achso. Ja, das Problem ist mit Mafia 2.
Bei mir war es ein Technik-Bug.
Ja, war bei mir bei Mafia 2 irgendwie auch. Das habe ich auch, weil ich irgendwie in der vorletzten Mission und zwei fette Bugs haben es einfach
durch. Sowas ist scheiße, sowas nervt einen total.
So. Gerade weil das Spiel zum Ende halt cool wird, Mafia 1 ist irgendwie in der ersten Hälfte, Mafia 2 ist in der ersten Hälfte ziemlich langweilig.
Ja, aber auch in der zweiten Hälfte, also.
Nee, das finde ich, also nachher so die Schießereien, die nehmen dann schon ein ganz nettes Niveau an, so das ein bisschen an den ersten Teil erinnert.
Ja, aber dann ist es vorbei.
Ja, und dann ist es auch schon vorbei, das ist richtig.
Ja, und ich habe mir vor kurzem nochmal so die letzten zwei, drei Missionen angeguckt von Mafia 1 und Gott, sind die geiler. Also,
Mafia 1 ist ja sowieso auch einfach nur mega. Also, ich habe übrigens noch was gespielt und das wird den
Oscar freuen.
Wow. Yeah.
Ich bin ganz aufgeregt,
sag ich. Nach 100 Jahren Super Smash Bros. Brawl gespielt.
Brawl, okay. Ja. Ich find's ja für den Gamecube am besten.
Achso, du hast Melee immer wie bekloppt gespielt.
Ja, ich habe am häufigsten auf dem N64 damals. Und das darauf war immer nur, ja, weil es jetzt neu war.
Achso, ich dachte, jetzt hast du ganz viel gespielt.
Ich habe leider ein bisschen aufgehört, Xenosaga zu spielen, weil ich so viele HD-Spiele gerade habe, die gut laufen, dass ich immer sage, so, naja, die SD-Spiele werden jetzt nach hinten geschoben.
Das ist keine gute Entscheidung, weil die werden nicht schöner oder so.
Nein.
Das ist ja halt auch so ein absoluter Brocken.
Ja, ich weiß.
Xenoblade. Nee, aber Smash Bros., muss ich sagen, also das hat mich am Anfang irgendwie echt überfordert, so, weil es ist ja so extrem unübersichtlich.
Absolut, da geht es nicht so schnell zur Sache.
Also man muss sich da echt einspielen. Ich meine, ich glaube, nimmt zu keinem Zeitpunkt irgendwie den Status eines ernsthaften Prügelspiels ein, dass du das
absolut gar nicht
so turniermäßig spielen könntest.
Aber es gibt doch Leute, die spielen das turniermäßig.
Das ist ja aber eigentlich irgendwie ein bisschen unsinnig, weil also ich finde auch, die Perspektive ist immer so weit weg, dass du die Figuren da kaum erkennen kannst, was ich ein bisschen schade finde. Andererseits, näher dran wäre noch unübersichtlicher. Aber weil die Grafik eigentlich ganz nett ist, ist das ein bisschen doof. Und das ist für ein Nintendo-Spiel auch erstaunlich einsteigerunfreundlich. Also gut, ich habe es immer gleich im Multiplayer gespielt. Ich weiß nicht, inwiefern es da wirklich jetzt ein Training oder ein Tutorial gibt.
Reden wir jetzt von dem Wii-Spiel oder welches?
Ja.
Also hatte das nicht so eine Art wie so ein Story-Modus, was sich fast wie so ein 2D-Jump'n'Run
gespielt hat? Ja, aber das, also die eigentliche Spielmechanik ist ja nun mal dieser Brawl-Modus,
wo du
vier Spieler kennst irgendwie. Ja, und ich hab da jetzt kein Tutorial gespielt, ich bin da einfach mal ein bisschen irgendwie durch den Arcade-Modus und dann eben beim Multiplayer und dann hast du ja erstmal gar keinen Plan, was du so alles machen kannst. Du musst halt in die Anleitung gucken, so. Das finde ich jetzt bei Prügelspielen.
Und ich dachte, das erklärt ja halt dieser Singleplayer-Modus irgendwie extrem. Dass
du den habe ich noch nicht angespielt. Ja. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es halt recht unübersichtlich. Aber man muss mal sagen, so, im Vergleich jetzt zu Marvel vs. Capcom 3, hast du hier wenigstens einfach wirklich ein bisschen Fanservice. Du kriegst ständig irgendwie Als Nintendo-Fan ist das einfach echt so ein richtiges Geschenk, so, weil du ständig irgendwelche Anspielungen hast aus anderen Titeln, so nicht nur die ganzen Charaktere, die du zocken kannst, auch so Nebenfiguren, die dann vielleicht auf dem Feld auftauchen, so allein, was weiß ich, dieser Hund aus Nintendogs oder so. Oder aus Drilldozer, da diese eine Figur, das irgendwie gar keiner kennt, das Spiel.
Kann man auch in die große Hand spielen?
Ja, genau.
Gegen
die Meisterhand. Ja, aber das ist ansonsten, wenn man sich da einspielt, ist das eigentlich echt ganz geil. Das macht ziemlich Laune. So,
Multiplayer. Ja, ich kann ja mal sagen, was die Faszination für mich damals einfach ausgemacht hat. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer das dann noch kennen. Damals gab es ja halt so einen Werbespot, wo halt Yoshi, Pikachu und Mario halt so...
Es läuft etwas wirklich schief im Happy Nintendo.
Da laufen die halt so Hand in Hand über so eine grüne Wiese, ja. Und auf einmal fangen die an, sich zu kloppen. Und ich dachte so, oh geil, was ist denn da los, ja. Und dann sagen die, hier ist Smash Bros. Für N64. Und die Option, dass man sich einfach mit diesen, dass man einem anderen Nintendo-Charakter einfach auf die Fresse hauen kann, ja. Das war einfach damals in den Jahren auch so reizvoll. Seitdem habe ich dann auch gespielt und das ist schon richtig. Die Leute, die es zum ersten Mal irgendwie so in die Hand nehmen oder sehen, die sagen auch, ey, wer bin ich? Wo bin ich eigentlich? Fliege ich da gerade raus? Ja, ja. Ach nee, ich fall da runter, ja. Also das ist wirklich völlig unübersichtlich. Aber wenn du natürlich damit ganz früh gezockt hast und dann immer die neuesten Titel mitnimmst, bist du natürlich konditioniert dafür. Und,
man merkt es auch mit der Zeit, so hat man auch einen Überblick, so man fängt ja auch an, ein bisschen schneller zu gucken sozusagen. Also weil du dann.
Wenn du die Items kennst und weißt, wenn jetzt du dieses Item wirfst und du weißt ganz genau, wie stark der Gegner zum Beispiel dadurch zurückfliegt. Also wenn du jetzt einen Baseballschläger hast, da fliegt der, ist ja fast draußen. Wenn du so eine Feuerblume wirst, da fliegt der vielleicht 2 Meter. Das ist ja auch entscheidend, um gleich die nächste Attacke zu machen und so. Kommt drauf an,
wie... Das ist sowieso eigentlich ein nettes Prinzip auch mit den Stages da, diesen interaktiven, also die sich da auch verändern. Und dass es eben darum geht, die Charaktere rauszuwerfen. Also für ein Prügelspiel ist es eigentlich sogar verhältnismäßig originell. Aber mich hat das zum Beispiel damals gar nicht gereizt, glaube ich, als Kind, als ich diesen Werbespot gesehen habe. Ich meine, ich hatte auch keinen N64 so. Aber ich wollte dann trotzdem lieber sowas wie Street Fighter spielen. Und das gab es auch bei N64 nicht. Das hat mich an die Magen gekotzt. Irgendwie, weil ich ja trotzdem Nintendo-Fan war. Und aber heute ist es einfach so, weil es auch so eine große Packung ist, ja, schon seit Melee, so, weil du da 1000 Sachen freispielen kannst irgendwie und hast halt so viele Nintendo-Charaktere und
auch die Stages,
wenn du da echt so mit Nintendo aufgewachsen bist und da schon viel gespielt hast, wie ich, dann hast du halt immer wieder was, wo du gucken kannst und dich drüber freuen kannst, ja, das kommt da und daher und so und diese ganzen Anspielungen. Das ist echt cool.
Ich stelle mir gerade vor, Microsoft würde so ein Spiel machen, dann würdest du mit dem Master Chief gegen Blinks kämpfen.
Ja, das war's auch schon. Ja.
So, als Bonus hier der Typ aus Fable.
Stimmt, ja, genau.
Ja, ist ja auch so geil. Das ist ja sogar Metal Gear Solid und Sonic und so ein Quatsch bei.
Ja, also
Mario gegen Sonic, ey.
Genau.
Der Trailer hat es, glaube ich, auch gerade in die GameTrailers.com Top 100 geschafft. Glaube ich, so in den Top 20 ist er sogar drin. Weil es halt so cool war, wie halt...
Von Smash Bros. Jetzt? Fürs N64?
Nee, für die Wii-Version. Wie da halt Sonic und Snake eingebunden wurden. Mhm. Und weil es halt wohl das Ende des Trailers ist, dann halt ganz normal siehst du die typischen Nintendo-Charaktere, wie halt dieser Trailer abläuft. Und gegen Ende wurde dann ganz im Stile von Metal Gear, kommt dann halt, ist halt erstens in der Kiste und vorher halt auch so dieses typische Comlink-Gespräch und ob er Bock hätte, irgendwie auch sowas. Ja, schon sehr cool, der Trailer.
Codex, oder? Wie heißen die Dinger
nochmal? Codex, genau. Und das war, aber ich bin auch nie wirklich warm geworden.
Das ist Slack.
Nie wirklich warm geworden mit Smash Bros. Bei mir war es wirklich zu unübersichtlich und.
Naja, man muss sich immer reinspielen. Samstags dachte ich, oh, hui, was haben wir denn da jetzt gekauft? Aber nee, eigentlich mittlerweile macht's Bock.
Ich find's auch cool, dass sie diese ganzen Moves, die haben die einfach auch perfekt eingebunden, ja? Also bei Mario mit dem Feuerball oder bei Samus mit diesen Charge-Spielen.
Also
mit
den Obwohl einige auch ein bisschen willkürlich sind. Also dieser Mega-Schuss von Mario, denke ich, das ist so ein super Hadouken, der irgendwie gar nicht zu Mario passt.
Meinst du jetzt, wenn man dieses Melee-Item da einsammelt oder was meinst du?
Ja, wenn man diesen...
Wo diese Feuerwand da kommt oder was meinst du jetzt?
Nee, er hat ja dann so einen riesen Feuerball, der sich dann ausspreizt. So, wenn du diesen Powerball einsammelst und dieses...
Ja, ach so, Powerball. Ja, das sind ja die Items, die kamen jetzt in der Wii-Version. Deswegen so. Ja, was dann hat es für mich auch ein bisschen Überhand genommen. So, da kam es jetzt irgendwie, also... Obwohl es eigentlich auch dazu gehört, weil zum Beispiel das ist das
Item... Ich hoffe, weil die Items auf dem Bildschirm ist. Das ist einfach krass. Ja, aber das nur so, ja, das habe ich so ungefähr gespielt in letzter Zeit. Aber natürlich kannst du weniger Order of the Gläser, aber da will ich nicht nochmal.
Nee,
ist immer noch nicht durch, halt. Diese mega harten, die mega harte große Höhle.
Das ist Castlevania.
Ja, Entschuldigung, ich dachte, wir waren schon fertig mit Castlevania.
Nein, Oscar! Ja, ich überlege gerade, also ich habe natürlich.
Ist bei die Emergence Day?
Nein. für eine Frage?
Weil du ein Gears of War T-Shirt hast, da frage ich dich, ob bei dir Emergent Day ist.
Ja, es ist schon angekommen. Bloß ich wollte erstmal soft anfangen.
Ist bei dir Emergent Day?
Ja, nee, aber ich habe natürlich, ja, das bleibt einfach nicht aus. Ich muss immer wieder Halo zocken. Also ich habe ja jetzt auch zwischendurch
Ja, nee, das ist wirklich... Muss Menschen abstechen.
Ja, das ist einfach, ich habe ja bei Gears die Kampagne durchgezockt und danach habe ich aber erst mal wieder Halo gespielt, um runterzukommen und danach wieder Gears of War gezockt, ja. Und ja, aber ich glaube, das größte Highlight ist wirklich Gears gewesen, also...
Irgendwie von heute.
Ich überlege noch, was war, aber es ist jetzt schon 2 Wochen her irgendwie. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas anderes dazwischen war, ich glaube nicht.
Musst du wissen. Also für dich waren jetzt die letzten 2 Wochen Gears of War und Halo. Ist
ja
ein Ding.
Ja, auf jeden Fall. Aber Gears war auf jeden Fall... Zocker. Ja. Also Gears war natürlich das absolute Highlight, dieses Schmuckstück von Shooter, ja. Da habe ich natürlich auch drauf gewartet. Ich hatte auch wieder richtig Bock, einfach mal diese brachiale Action zu erleben. Und das ist ja genau das, was Gears eben einem auch bietet.
Fast Reload.
Das haben wir noch Alex Mutterfee.
Ja.
Brachiale Action.
Immer der Porno-Modus, ey.
Ja. Du weißt ja, deine Mutter dreht die Quadrate bei Tetris.
Was Frank Jotto dazu sagt? Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube, Frank Jotto haben wir schon verloren als Zuhörer.
Ja, verdammt.
Ja, aber warum haben wir mal Gears? Ich meine, Gears haben wir, glaube ich, alle jetzt gespielt, also bis auf Johannes, der keine Xbox 360 hat. Haben wir irgendwie alle Gears of War 3 gespielt.
Ich auch nicht.
Du auch noch nicht? Genau.
Ist ja auch immer noch nicht da.
Aber nein, das ist aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Deswegen können wir dir jetzt schon mal den Mund wässrig machen.
Was du wieder vorhast.
Na, ich muss ja sagen, obwohl ich eigentlich normalerweise jemand bin, der immer nur mehr so Story-basierte Singleplayer-Sachen spielt, habe ich bei Gears jetzt auch erstmal nur eine Stunde die Kampagne gespielt, aber schon bestimmt 4 Stunden Horde. Irgendwie ist das schon ziemlich geil, aber ich habe jetzt auch so ein bisschen Angst, dass ich ärgere mich, weil ich das Gefühl habe, ich habe Left 4 Dead 1 und 2 damals irgendwie verpasst, weil ich irgendwie das Gefühl habe, diese Art von Gameplay würde mir eigentlich Spaß machen. Also, was ich natürlich auch gut finde beim Horde-Modus, der, wie gesagt, für die meisten Spieler dürfte das bekannt sein, aber indem man halt zu viert Welle gegen Welle von Locusts bekämpft. Das Coole ist eigentlich, dass man, also zumindest hatte ich bis jetzt den Eindruck, man braucht auch nicht viel Abstimmung. Also man weiß immer relativ schnell, was passiert auf der Karte, wo man hin muss, was man, wo die Gegner kommen und wie man sich am besten hilft.
Ja, dem würde ich aber gerne widersprechen, weil ich habe gestern mit Nils gezockt.
Ja,
das hat nicht so gut funktioniert. Vielleicht lag es mit deinem Skill, ich weiß es nicht. Ja, aber da muss man sich schon, da muss man sich absprechen. Auf jeden Fall, also denke ich schon.
Ja, Johannes, zwickt die Windel?
Oder? Das ist ein Riesenpenis, da reicht keine Unterhose für. Das muss man mal aufstellen.
Ja, stimmt. Ab und zu vielleicht die Windel aber wechseln, weil dann stinkt das immer gut. Also. Nee, das ist immer noch bei Gears.
Ja, aber tatsächlich finde ich zum Beispiel die Kampagne, also du hast gesagt, du fandst den Horde-Modus jetzt so toll. Der ist auch geil, der ist wirklich super, das ist eine ultimative Multiplayer-Unterhaltung, aber... ich habe ultimativ gesagt, das tut mir leid, das tut mir leid. Sicher auch, bitte nicht. Und, aber ich habe als erstes die Kampagne tatsächlich gezockt und ich finde die auch geil, auch wenn ich im Grunde eigentlich keinen Wert auf die Story lege. Also wie gesagt, die ist auch ein bisschen künstlich kompliziert erzählt im dritten Teil. Vielleicht. Da wird so mit Namen und Begriffen um sich geschmissen und du weißt gar nicht mehr so richtig, was los ist und wie du dich da gerade unterhältst. Das ist aber wie gesagt auch nicht so wichtig, weil es geht mehr so einfach über um diese Action, die man da erlebt. Und das ist bei dem Teil einfach grandios. Also es hat Epic einfach raus, wie man das macht.
Was ich immer hasse bei Spielen, genau wie bei Filmen oder Spielen, wenn ich immer den Protagonisten wechsle. Denn das ist bei Gears of War am Anfang schon so. Du spielst eine halbe Stunde, denkst so, ah cool, und dann heißt es so irgendwie, jetzt bin ich Coltrane. Und jetzt latsche ich plötzlich wieder so 2 Stunden zuvor, was da passiert ist, und latsche da durch so eine, durch Hannover oder wie das heißt.
Ja,
das heißt also nicht so Hannover oder so.
Ja, ja.
Und so. Und latsche dann da rum und so. Das ist immer so, ich will nicht immer so in der Zeit und in der Person hin und her springen. Ich hoffe, das passiert später nicht so oft.
Finde ich eigentlich ganz cool.
Muss ich zugeben. Ja, das ist bei dir. Also, klar, Heavy Rain, wie gesagt, jetzt nicht immer alle mit Heavy Rain, aber
normalerweise. Ich weiß auch nicht alles mit Heavy Rain, aber ich finde das an sich doch schon manchmal ganz cool. Es ist ein bisschen doof, wenn du das hast. Du spielst halt zwei Teile lang nur mit Marcus Phoenix, weißt du?
Und ja.
Dann auf einmal musst du irgendwie so einen anderen Typen spielen, der vielleicht sogar noch weniger cool ist. Ich meine, das mag bei Resistance 2 vielleicht auch einige stören, wo ich glaube, dass der Charakter aus dem ersten Teil wahrscheinlich nicht, sondern nicht, oder aus den ersten beiden nicht, sondern nicht viel Charakter hat.
Jetzt vor allem schon gar nicht mehr.
Nee, weil er jetzt tot ist.
Ja, Spoiler.
Aber für Teil 2.
Nee.
aber.
Also, übrigens, ja, das sind drei Spoiler, das in den ersten 3 Sekunden.
Das war auch mehr oder weniger ein Witz.
Ja, noch während der Installation.
Ja, genau, während der Installation wird das schon
wissen. Aber wundert mich, dass sich das stört, weil also mich hat es zum Beispiel nicht gestört und ich fand das sogar.
Deswegen fand ich bestimmt auch ODST so scheiße, weil das war ja das Paradebeispiel für wechselnde Spielfiguren. Ne?
Also ODST habe ich nicht. Also das ist, darüber muss ich nicht reden.
Das ist für Halo Fans eine offene Wunde, wa?
Nee, ich find ODST ja schlimm. Also da habe ich den Anfang gespielt und nie wieder angefasst, weil ich weiß nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir überhaupt nicht.
Was ist der Unterschied zu einer?
Schreibst du so deinen Test auch? Gefällt mir nicht. Ende.
Ja, nein. Echt nicht. Nein, das Problem ist einfach, das konnte mich überhaupt nicht packen. Das war so ruhig und auf einmal halt auch so stealth-mäßig. Und man musste halt auch so, wie gesagt, mir kam so vor, als ob dieses Nachforschen, was passiert ist, darum ging es ja auch, klar. Das war ja irgendwie auch im Vordergrund. Aber es hat mich überhaupt nicht gereizt. Also das war mir auch egal, ja. Also ich wollte mich mit Gegnern messen und nicht jetzt so Flashback-mäßig herausfinden, was da passiert ist. Also und irgendwie, das Spiel hat mich auch nicht irgendwie richtig so vortragen können. Das war irgendwie ganz merkwürdig. Ich habe das, glaube ich, so 2 Stunden gespielt und dachte, nee, das fühlt sich irgendwie nicht an. Und dann habe ich es nicht mehr gezockt.
Aber Dani war ziemlich begeistert damals.
Ja, ziemlich, ja.
Für den 9 von 10.
Für ihn war es eben auch wieder ein normales, richtig geiles Heldenspiel. Aber meine Oscar ist, glaube ich, da nicht der Einzige. Das fanden ja ziemlich viele ziemlich schlecht. Obwohl es, wie gesagt, eben von Bungie war. Also war ja nicht so, dass es...
Ja, hat mich ja auch gewundert. Aber irgendwas hat da gefehlt. Und das kann ich ja leider nicht so genau sagen. Aber dieses entscheidende Halo-Ding war da irgendwie nicht so...
Aber Reach warst du wieder voll am Start.
Reach, finde ich, ist die konsequente Fortsetzung der Serie. Und das ist eigentlich, ja, somit dann auch der beste Teil, finde ich. Also weil es einfach alles perfektioniert ist, was vorher schon gut war. Ja.
Jetzt ist mal bei Gears am Start. Ich meine, jetzt sind wir in dieser Phase... Wir hatten jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Monate, wo wir auch im Podcast drüber gejammert haben, dass nicht so richtig rauskommt und kaum Spiele da sind. Und jetzt wird es leider schon wieder eng, weil ich glaube, man hat so das Problem, jetzt hat man so viele Spiele, mit denen man sich doch länger beschäftigen will. Also man will ja eigentlich Gears jetzt auch gerne noch ein paar Wochen spielen, auch gerade im Multiplayer, weil es ist ja ein riesen Füllhorn, was es da wieder an kleinen Achievements anzulocken
gibt. Also so total, also mit dem Multiplayer-Spiel, das finde ich einfach nur krass. Irgendwie, seit ich jetzt mal bei Street Fighter damit angefangen habe, so denke ich, ja scheiße, ey, das macht halt so Bock, ja? Aber du musst dich ja echt einspielen, überhaupt mithalten, es könnte nur noch, um alles zu erreichen.
Aber ich meine, auch Gears of War hat das so perfektioniert, dieses sozusagen einem immer so die Möhre vorzuhalten, so irgendwie, du hast hier wieder, kriegst ein paar Punkte, dann steigst du wieder im Level auf, dann beschaltest du hier wieder was frei, und du weißt ganz genau, okay, das würde dir jetzt genug Spaß und Stoff bieten halt für die nächsten Wochen, aber dann weißt du auch, dass Battlefield kommt und dass es genauso im Multiplayer sein wird, wieder so extrem Zeit konsumieren. Dann kommt noch Call of Duty. Und für Leute wie Jan und mich kommt auch noch Forza zwischendurch. Dann hast du auch wieder so ein besser hochzähme. Uncharted, ich freue mich wie ein Schnitzel drauf. Mich interessiert der Multiplayer überhaupt nicht.
Ich muss sagen, seit ich die Beta gespielt habe, freue ich mich auf den fast. Also der Multiplayer, so nachdem ich die reingespielt habe, war der echt super geil. So, ja. Und der ist halt auch so, du hast dann ständig irgendwelche Belohnungen und so, und das macht irgendwie Saubock.
Und das ist echt geil kooperativ
und so. Und da freue ich mich halt richtig, so Kampagne durchspielen, weißt du, die wahrscheinlich wieder megamäßig wird und dann halt im Multiplayer. Aber dafür hat man irgendwie noch weniger Zeit, als so für so umfangreiche Rollenspiele oder so. Das ist eigentlich ja einerseits wert, aber andererseits auch ein bisschen ärgerlich.
Ich hätte mir was gewünscht, gerade Gears hätte so irgendwie Mitte Juni erscheinen sollen oder Ende April oder Mitte Juni. Dann hätte man sozusagen das ganze Sommerferienzeit irgendwie gehabt, Multiplayer Gears zu spielen.
Ja, im letzten Jahr war es ein bisschen besser von der Verteilung her, der Megatitel. Dann im Sommer ja auch so Red Dead Redemption und Demon's Souls dann noch und Super Mario Galaxy 2.
Aber Cliffy hat ja gerade extra gesagt, dass es halt jetzt ein Experiment war mit dieser längeren Entwicklungszeit. Und das jetzt, gerade jetzt halt so schauen wollen, ob sich das halt rentiert hat und so, dass man halt so vielleicht sogar für andere Epic-Titel halt dann beibehalten wollen.
Das ja, länger ist relativ, war 3 Jahre, würde ich sagen, sind das jetzt.
Ja, sie hatten, glaube ich, um 6 Monate oder so, hatten sie es nochmal nach hinten verschoben mit der Beta und so. Da hat im Interview, glaube ich, gesagt, dass sie das gar nicht so großartig geplant hatten. Und haben gesagt, machen ja und aber Polishing und so.
Cliffy B erzählt jetzt halt so viel.
Ja, gut.
Ich meine, wenn das nicht erwähnt hätte, hätte davon keiner so richtig Anstoß genommen, weil die 6 Monate bei den heutigen Entwicklungszyklen spielen ja keine Rolle mehr. Also man geht ja schon gar nicht mehr davon aus, dass es, also bis auf wenige Spielereien schafft es ja fast keiner mehr, irgendwie alle 2 Jahre pünktlich ein Spiel fertig zu machen.
Naja, immer du hast jetzt quasi fast jährlich das Assassin's Creed.
Ja, wie gesagt, bis auf wenige Spielereien.
Also, ja, aber das sind ja auch große Titel.
Uncharted alle 2 Jahre, Call of Duty alle 2 Jahre, weil sich die Teams wechseln.
Ja.
also 2 Jahre finde ich ist schon mittlerweile Standard und Duke Nukem 14 Jahre. Also, 7 Jahre.
Das finde ich auch nicht schlimm. So. Ich
warte da gerne. Max Payne, 6 Jahre.
Ich wollte sagen, für mich von einem Spiel zum nächsten, so Fortsetzung darfst du auch ruhig mal 5 Jahre dauern. So, ja, dann es gibt da zwischendurch doch
genug Zeit, dann kannst du nur noch 3 Fortsetzungen spielen oder so.
Ja, macht ja nichts. Aber weißt du, wenn die dafür halt richtig Geld ausgeht.
Bei Gears of War weißt du denn jetzt endlich mal, wie es ausgeht. Also das ist ja was man... Was
ja, denkst du, weißt du, bis Gears of War 4 angekündigt wird.
Ich würde schon sagen, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es mit Gears of War irgendwie weitergeht, aber
ich finde
es halt wirklich schön, dass einfach meine Geschichte halt wirklich meinen Abschluss findet. Das schaffen ja heutzutage die Spiele gar nicht mehr. Weil sie sich gar nicht mehr trauen, einen Abschluss zu finden, um sich nicht mindestens 6 Türen offen zu halten, damit
sie das vielleicht eine Fortsetzung ist. Ich meine, guck mal, man schafft es ja auch im Franchise wie der Elder Scrolls Reihe oder so. Die spielen ja jedes Mal irgendwie.
Oder Final Fantasy.
Ja, oder Final Fantasy. Da kannst du ja immer wieder andere Geschichten erzählen, obwohl es vielleicht ein ähnliches Szenario ist oder einfach eine gewisse Spielmechanik. Also Fortsetzung ist ja da auch nicht vielleicht Fortsetzung.
So, und das ist hast du ja ein bisschen Team Deathmatch gespielt, Oskar?
Ja, aber ich wollte eigentlich noch was zur Kampagne sagen. Also. einfach, wie es mir damit geht, weil ich habe die ja durchgezockt am Stück, also relativ schnell innerhalb von 2 Tagen. Und das Coole ist halt wirklich ja, absolut so snackmäßig. Also man will dieses Spiel, man zockt dann die Kampagne durch und sagt, okay, jetzt reicht's aber auch wieder, jetzt habe ich genug. Und dann kann man sich aber wirklich noch im Multiplayer weiter austoben, der halt richtig geil ist, wo man halt mit unendlich vielen Auszeichnungen und weiß ich, Belobigungen da bedient wird. Und
was ich ja so krank finde ist, und das sehe ich ja im Multiplayer auch schon, wenn ich das ab und zu spiele, halt wie gesagt, dieses mit den ganzen Waffen-Camouflage-Sachen da. Man kann ja für die Waffen, die man hat, also für den Lancer und sonst was, kann man so verschiedene Lackierungen. Ich weiß nicht, man kann die bestimmt auch freispielen, aber auf alle Fälle kann man sie auch kaufen. Und es gibt insgesamt, glaube ich, schon am Marktplatz 30 verschiedene Lackierungen für deine Waffe und die kosten alle um 200, 300 Micropoints. Du kannst sie dann auch in Paketen kaufen, dann kosten sie 3000 oder 2000 Euro, also 30 € oder so. Also wenn du jetzt irgendwie, okay, zur Hälfte ist die Kritik schwachsinnig, weil wenn man jetzt sagt, wenn du dir jetzt alle davon kaufen willst, musst du 100 € ausgeben. Ja, stimmt, aber B, wer kauft sich denn alle? Denn im Grunde suchst du dir eine aus oder so, die du cool findest. Also ich fand jetzt zum Beispiel diese Schneeflecktarn-Sache auch ganz geil. Aber das führt halt wieder dazu, dass andere Leute versuchen sich mal so das geilste Skin zu holen. Als ich das letzte Mal irgendwie Horde gespielt habe, waren die 3 anderen Mitspieler alle in diesem Baseball-Outfit. Oder in diesem nicht Baseball, Football-Outfit.
Ja, ja, ja.
Mit den Schulterschonern und dem Helm und so.
Ja.
Das sah natürlich auch ein bisschen bizarr aus, ja. Also alle so mit so. Die sahen so ein bisschen dadurch. Von der Ferne sahen sie alle ein bisschen aus wie Space Marines. Also alle diese Schulterbrüste haben und sowas.
Ja, das finde ich aber das ist nicht so, wie man echtes Geld bezahlen sollte. Also wirklich so eine neue Textur für die Waffe.
Ja,
Das
Street Fighter Kostüm, ja.
Also, ja, aber das sind immer, also die Figuren, das ist ja halt das, womit du dich die ganze Zeit beschäftigst. Ja, gut, du siehst auch die Waffe die ganze Zeit im Bild, aber das ist einfach nur nochmal so eine Haut drüber. Die haben übrigens noch wirklich andere Kostüme an, die teilweise da.
Ja, aber die Frage ist, wenn du so ein Spiel jetzt wirklich, also.
Aber auch die sind ja überteuert.
So, ja, wenn du so ein Spiel jetzt wirklich ein halbes Jahr oder ein Jahr im Multiplayer spielst, ist genauso wie bei Forza Motorsport, da gab es ja auch die ganzen, die man da kaufen konnte, die Skins und sonst was, für Ingame-Geld, glaube ich, noch, nicht für echtes. Echtes Geld konnte man dann
Autos kaufen. Konntest du dann Autos, aber das waren zwei waren auch, aber waren nur
eine neue Auflage. Wenn man sich wirklich lange damit beschäftigt, dann, ich meine, mittlerweile ist es ja sowieso so, dass alle Spiele irgendwie mehr so in Richtung Subscription gehen. Also wir schließen jetzt fast immer überall Abos ab. Hm. Also jetzt hatten wir die Woche Forza Motorsport macht einen Season Pass, Gears of War macht einen Season Pass, überall zahlst du rund 30 €, wenn du willst, und bekommst dafür ein Jahr lang alle Downloads. Beziehungsweise alle Map Packs und sonst was. Was, wie gesagt, bei Rockstar noch so ein bisschen übersichtlich war, dieser L.A. Noire Rockstar Pass, weil der eben nur 8 € gekostet hat und damit irgendwo noch vertretbar war, aber halt die neuen, das scheint ja schon ein deutliches Zeichen zu sein. Weil, okay, ich finde diese Modelle immer noch besser als dieses komische EA Sports Modell, was so kein Arsch kapiert, was da der Sinn sein soll, wo man halt, glaube ich, auch im Jahr 50 € zahlt und dafür halt in so einem Early Adopter Kreis drin ist, dass man 3 Tage vor Release alle Sportspiele bekommt zum Runterladen und dann kann man sie 3 Tage lang vorab spielen und dann kann man, da muss man aber das richtige Spiel dann noch kaufen und dann kann man seine Spielstände importieren.
Das ist schade, direkt
Ja, also es ist auch nicht so, dass du dann das normale Spiel kaufst und irgendwie einen Code freirubbelst und so und dann sagen kannst, ich kann jetzt diese Version, sondern du musst dann deine Version erstmal löschen und dann das neue Spiel rausmachen und dann deine Spielstände wieder reinholen. Und ja, das ist... Ja, aber auf der anderen Seite eben, ich meine, es ist ganz witzig, bei dem Bereich der MMOs, der Online-Rollenspiele, da sehen wir jetzt, dass alles Free-to-Play wird. Und die letzten, die jetzt angekündigt worden waren, waren jetzt einmal, was mich gefreut hat, Star Trek Online, weil dann ist der einzige Grund, warum ich nochmal reingucken will, was ab Oktober Free-to-Play ist. Und natürlich auch natürlich fast zeitgleich vermutlich eben im Fahrwasser von Star Wars Galaxies, also von Star Wars The Old Republic. Und zum anderen halt dieses im DC Universe Online. Was vielleicht für dich auch interessant ist, weil
für die PS3 und kostenlos.
Ja, ich nee, ich finde DC geiler, aber halt
aus bekloppten Gründen.
Ja,
aus weil die Charaktere hässlicher
sind. Ja, ja. Nee, weil Batman da ist.
Ja, Batman ist aber auch der Einzige. Mhm.
Naja, sei es wie es ist. Das wird auch Free-to-Play und das heißt, also ich denke mal, man kann es dann auch im PSN dann demnächst kostenlos runterladen. Und auch da gibt es wieder drei Modelle. Aber du hast halt das auf der einen Seite, Browser-Game, also Online-Rollenspiele, die halt immer Free-to-Play werden. Und auf der anderen Seite hast du halt die normalen großen Spiele, in denen du fast immer jetzt mittlerweile in Subscriptions reinkommst. Also nichts anderes sind ja diese Season Pass oder so. Die sind zwar noch, muss man sagen, ja so bezahlbar. Also wenn man weiß, man bekommt jetzt ein Jahr lang alle DLCs für 30 Euro, dann sind das, kann man rechnen, 5 Euro im Monat. Aber das bindet einen natürlich irgendwo jetzt auch an diese Spiele.
Ja, natürlich, aber deswegen, du wirst ja vor die Wahl gestellt. Also.
Jan, los. Was hast du alles schon geordert?
Du hast die Special Edition. Ich habe die Limited Edition geordert. Ich habe meine Limited Edition bei Microsoft und Forza angemeldet, dass ich das Bonus-Auto für Forza 3 noch kriege. Und dann halt
Forza.
Ja, ja. Hat
keinen mitbekommen.
Ja, das gab schon bei Teil 3. Wenn du Forza vorbestellt hast, egal welche Edition, schreibst eine Mail mit einer Kopie der Rechnung, sperrst gewisse Teile und zack kriegst du Autos halt schon immer wieder halt vorab geschickt. Bonusauto.
Hast du denn die schon benutzt?
Das für Forza 3 habe ich schon ausprobiert, ja.
Was war das?
Irgendein asiatisches Ding, ich weiß nicht mehr genau, welches Modell das war, ich habe es nur kurz reingeschmissen. Und,
von der Civic 16V.
Ich glaube, es war irgendwas von Nissan oder so.
Ja, der Skyline GTR V6793.
Der ist schon drin.
Den gibt es ja 100 Mal, ja.
Ja, und du musst halt immer eine Mail schreiben, meldest das noch kurz per Facebook.
Also das ist die Limited Edition vorbestellt.
Ja, die gab es für 57 Euro bei Amazon zuletzt.
Was ein echtes Schnäppchen ist. Was macht jetzt die Limited? Ist das eine Metallbox?
Ein goldenes Auto.
Ja, ja, ist Steelbox. Kriegst ein Buch mit Top Gear Inhalten. Mhm. Also wirklich was zum Anschauen. 25 Bonusautos insgesamt. Was ist denn hier? Die ganzen Top Key Inhalte.
Meine wichtigste Frage ist ja nur an, ich mag ja auch
den Season Pass, aber
du scheinst, genau. Willst du den?
Und wenn eigentlich nicht? Also ich neige momentan dazu, bin zwar ein bisschen sauer, dass dieser Day One DLC, den ich als Limited Edition Käufer sowieso kriege, diese 10 Muscle Cars, dass die im Grunde schon habe. Aber ich würde gern, bevor ich da jetzt wirklich diese Katze im Sack kaufe, gern wissen, okay, was habt ihr für die nächsten DLCs geplant? Sind da noch 1, 2, 3 neue Streckenumgebungen drin und ich möchte nicht wieder, ja, ich krieg's auch noch Nürburgring GP-Kurs oder so.
Monaco.
Wenn es halt
bei Jörg war oder so, oder Monte Carlo.
Ja, also dass das halt wirklich neue Strecken sind. Für Autos sind anscheinend ziemlich günstig zu produzieren, denn so viel wie sie an DLC-Autos bei 3 rausgehauen haben und auch bei jetzt 4 raushauen werden, rechnen sich das anscheinend extrem für sie und es ist nicht viel Aufwand. Möchte ich für das Geld, wenn ich einen Season Pass kaufe, oder halt die DLCs einzeln, dann halt schon auch noch wirklich neue Streckenumgebungen, dass sie sich da was einfallen lassen. Also ich tendiere schon dazu, wobei sie sowieso gesagt haben, beziehungsweise als Limited Edition Käufer von Forza 3, hast du eigentlich auch über die ganze Zeit über Autos noch geschenkt gekriegt. Kam eine Meldung, Sie haben eine Nachricht von Tier 10 und hier ist Auto runterladen.
Ja, das habe ich auch als Normalversion andauernd gehabt. Ich weiß gar nicht wofür. Wenn ich denke, ich habe da immer alle halbe Jahre mal bei Forza reingeguckt oder so, und andauernd war mein Briefkasten voll mit irgendwelchen hier von Tier 10, dieses Auto und sonst was. Mhm.
Also ich fand nicht, mit Limited Edition Kaffee bist du immer auch VIP-Mitglied bei Forza Motorsport.net.
Ja, Johannes, das ist ja da aus für dich.
Das ist total lange.
Dann kann man nicht mal VIP sein.
Ja, aber wie gesagt,
so wie du, war
very
impotent. Das ist lieb, weil ich schon mit, aber erst, wenn sie mit mehr Infos drüber rausrücken, was sie so geplant haben.
Gut. Ja. Was ist denn eure Meinung so dazu?
Wozu?
Sie haben gerade nicht
zugehört. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erwähnt habe. Auf jeden Fall bin ich kein Freund von DLCs. Und ich habe noch nicht mal bei Halo jemals irgendwas runtergeladen.
Hast du ein Webpack?
Nee, nichts. Gar nichts. Ich stehe einfach nicht drauf. Und, ich bin der Meinung, wenn man das nicht möchte, muss man eben auch handeln und sagen, ja, ich kaufe mir das jetzt nicht. Damit setzt man ja irgendwie auch ein Zeichen, einfach mehr oder weniger. Und ich bin nicht bereit, das zu unterstützen. Und deswegen mach ich es so nicht.
Ich bin wenn dir irgendwas total gut gefällt, ist es dann nicht irgendwie natürlich zu sagen, man will mehr davon?
Wie ist es bei Gears?
Bei Gears habe ich tatsächlich das erste überlegt.
Die Waffen-Skins zu holen.
Ja, genau. Alle. Alle gleichzeitig.
Nee, ja, Pokémon.
Aber irgendwie.
Ich kann catch 'em all.
Irgendwie ist cool, die haben ja auch angekündigt, dass sie auch Zusatzinhalte. Andersrum, genau, dass sie auch Inhalte liefern wollen, bei denen sie sich sozusagen von GTA inspirieren lassen, wirklich so wie eigene Geschichten nochmal dazu packen. Und das wiederum finde ich ja schon wieder so, gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber
das ist ein guter Punkt. Ich meine, was hast du denn hier? Hast du Undead Nightmare, Ballad of Gay Tony?
Nein, das ist
auch nicht. Nein,
da kann man noch nicht so richtig vergleichen. Also das ist was anderes. Aber das sind ja schon fast oder eigentlich vollwertige Add-ons, ja. So und ansonsten weiß ich nicht, was bei GTA so als DLC mehr gibt. Aber für mich ist DLC halt, was weiß ich, irgendwelche komischen Skins, neue Waffen oder Fahrzeuge oder blablabla. Da muss ich auch sagen, irgendwie ist mir das auch zu doof, weil ich denke immer so, das Spiel, was ich habe, ist eigentlich schon vollständig genug. So, das finde ich dann ganz spannend, so wie es so ist.
Heavy Rain, war dann noch ein extra.
Ich habe diese Episode auch nie gekauft. Weil ich weiß, so, die Geschichte ist sowieso abgeschlossen, da hilft mir jetzt auch nicht mehr, dass ich Madison irgendwie nochmal eine Stunde irgendwie durch irgendein Gebäude schicken darf. So, ich bin da irgendwie altmodisch. Ich hätte dann lieber ein richtiges Add-on, wo dann steht so, ja, hier, du kriegst jetzt ein fettes Add-on mit vielleicht noch einer neuen kurzen Kampagne oder so, da ein paar Maps, weil es jetzt irgendwie ein Action-Spiel ist oder was weiß ich. Und hier 500 Skins und so und bezahlst dafür 20, 30 Euro. Das würde ich, glaube ich, eher machen als mir, obwohl es natürlich fairer ist, dass man sich aussuchen kann, was man runterlädt und dann diese einzelnen Sachen. Glaube ich, es ist einfach schöner, dann irgendwie nochmal so einen Add-on zu haben und nochmal so einer vollen Packung. Weißt du? Ich meine, bei StarCraft 2 freust du dich hier auch, dass du nochmal hier jetzt Heart of the Storm kriegst und eine richtige Zerr-Kampagne spielen kannst. Wer weiß, da gibt es wahrscheinlich auch neue Karten dazu. Und das ist irgendwie geiler, als das jetzt, was weiß ich, hier ein paar Zerr-Missionen runterzuladen.
Ja, aber gerade bei so Ego-Shootern oder so, die du dann im Multiplayer spielst, sind neue Karten. Also ich denke mal, dass EA für Battlefield auch sowas anbieten
wird. Auf jeden Fall, kannst
du ja davon ausgehen. Gehe ich stark von aus, weil sie jetzt schon Anfang ja für den nächsten haben wir gesagt, es werden viele DLCs kommen. Und gerade bei Karten, das ist halt, das frischt den Multiplayer auf. Und wenn du es wirklich wochenlang spielst, was die Leute bei Call of Duty, Battlefield, sehr wahrscheinlich bei Gears of War Monate oder bis zum nächsten Titel einfach zocken werden, frisches Blut.
Ja, klar, Karten oder neue Strecken oder so, das ist ja alles schon ziemlich cool. Ich meine, ich habe bis jetzt, glaube ich, noch nie DLC wirklich runtergeladen.
Ich finde es bei Singleplayer auch gut. Also zum Beispiel, ich fand die im Großen und Ganzen war ich ein großer Freund der Mass Effect 2 DLCs.
Stimmt.
Natürlich waren manche besser als andere, also natürlich vor allem die späteren
vor allem was Shadow Broker,
genau, mir ist ja auch gar nicht eingefallen, ich war im Kopf nur noch irgendwie mit Gears. Shadow Broker,
das war spannend,
richtig geil. Auf der anderen Seite natürlich hatten sie einen weiten Weg, weil wie BioWare da mit Mass Effect 1 angefangen hat, damit irgendwie, wir haben hier eine Kampfarena und so ein Schnurri. Klar, so muss man es nicht machen.
Da habe ich
zumindest. Aber wenn jetzt ein Spiel zum Beispiel so, also ich mag eigentlich diesen Episodic Content. Also wenn jetzt ein Spiel wie Mass Effect eine 30, 40 Stunden Kampagne bietet, mit geilen Leuten, mit einer geilen Geschichte, und dann weiß ich bekomme alle ein, zwei Monate wieder so ein neues kleines Abenteuer, dann würde ich dafür auch zahlen. Allerdings möchte ich dann bitte sehr auch, dass diese neuen kleinen Abenteuer Abenteuer genau denselben Production Value haben wie das Hauptspiel. Und das war selbst bei Mass Effect 2 noch nicht der Fall. Ich möchte nicht, dass ich irgendwelche Zusatzmissionen kaufe, wo dann keiner mehr spricht, weil die dann kein Geld mehr haben für Lokalisierung oder Synchronisation. Ja. Oder wo meine ganzen Begleiter, die ich auswähle, immer nur stumm im Shuttle hinter mir sitzen und winken, weil das Spiel wieder nicht weiß, wen ich alles noch am Leben gehalten habe, wer bei mir noch dabei ist. Und der Einfachheit halber eben deswegen nur Shepard synchronisieren. Sowas will ich dann nicht. Aber sowas, ich glaube, sowas wie Gay Tony oder Undead
Nightmare. Also Gay Tony haben von letztes erst zugeschlagen. Das war, glaube ich, Deal of the Week
von Rockstar. Erstmal nur wieder haben wollen, wa? Oder haben wir es auch gespielt?
Nee, noch nicht.
Ja, jetzt aber ein DLC habe ich mir runtergeladen. Oh. Den einzigen.
Wie Pferde bist du für Oblivion?
Was? Fast, nee. Das war bei Borderlands der Zombie-DLC. Ja. Das war, aber das war halt wirklich. Da war es ja verlässlich auch ein bisschen getrieben wurde durch meinen Kumpel, durch meine Kumpels, mit denen ich das gezockt habe.
Aber da gab es auch vier
DLCs und so. Genau, da gab es mehrere, aber wir hatten gerade halt das Ding durchgezockt und von Anfang bis Ende habe ich das im Koop gespielt. Und für mich halt immer noch die Ultima. Die Koop-Erfahrung.
Der ist auch mal geplatzt.
Ja, ja.
Ultima ist geplatzt.
Ja. einfach eine super Koop-Erfahrung. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, okay, wir wollen noch mehr davon, wir wollen einfach noch mehr zocken. Und wenn du natürlich dann noch ein paar Leute dabei hast, die einen antreiben und sagen, ey, das muss jetzt sein, dann ziehst du da eben auch mal mit. Und wir haben dann uns eben auf den Zombie-DLC geeinigt. Und das war bisher der einzige DLC, den ich mir auch gekauft habe. Aber nicht aus eigener Motivation, sondern als Mitläufer, würde ich mal sagen.
Man muss dich zu deinem Glück zwingen.
Ja, was heißt Glück zwingen? Also
mit den Sohn zum Beispiel?
Nee, mach erstmal. Holt ihr euch dann halt DLC gar nicht oder wartet ihr dann halt auf
Gameplay? Nee, euch ist
jetzt mal, ich
kann nur von mir reden. Ich kann nur von mir reden.
Voller New Vegas Game of the Edition, wo dann hoffentlich der ganze DLC mit bei ist. Also auf die warte ich. Also.
Ja gut, ich bin da sowieso einfach so ein ziemlicher Spätkäufer und wenn ich dann sowas dann erst später kaufe, dann kaufe ich natürlich die beste Edition, obwohl die irgendwie bei Fallout 3 für die Playstation soll die auch irgendwie scheiße sein, weil die total verbuggt ist. Also da würde ich, glaube ich, wenn ich Fallout 3 nochmal spiele, auch zur normalen Version greifen.
Bei Fallout 3 habe ich auf alle Fälle mir alle DLCs gekauft.
Aber ansonsten
weil ist es da Vegas noch keinen, weil ich es noch gar nicht durch
habe. Dann natürlich sinnvoll, die dann komplett zu kaufen. Und ich glaube, wenn das dann diese DLC-Episoden auch eingebunden sind, dann nachher in das Hauptspiel, ganz normal, dann fällt auch nicht auf, so krass, wie dann die Qualität halt schwankt vielleicht, weil da waren ja auch einige besser und einige schlechter bei Fallout 3. Mhm. Bei Mass Effect 2 dasselbe, wenn du dann nämlich immer irgendwie so eine neue Episode hast und die hat dann vielleicht nicht dieses Production Value und ist auch erzählerisch nicht so geil. Ich finde, das spielt dann auch ein bisschen runter, wenn du diese Episode dann gerade für sich so spielst. Zumal, du hast ja vielleicht in ein, zwei Stunden kurze Unterhaltung und so. Aber das ist ja so, du musst ja in dem Moment erstmal in die Atmosphäre reinkommen oder kommst du in dieses Mass Effect 2 Gameplay wieder rein nach zwei Monaten und findest das geil und kriegst da nicht mehr. Also da finde ich es dann wirklich cooler. Ich habe so ein Add-on mit vielen Missionen, das vielleicht nochmal so eine eigene kleine Story-Kampagne hat und diese Sachen als Nebenmission oder wo das alles so gut reinpasst. Das ist schön poliert auf demselben Niveau eben, auf dem technischen. Und dann warte ich da eben vielleicht auch ein Jahr drauf und bezahle dann 20, 30 Euro und habe dann aber auch nochmal irgendwie 10 Stunden richtig Spaß da dran. Das finde ich irgendwie geiler. So, wenn ich vor allen Dingen an viele gute Blizzard-Addons von früher denke, so für Diablo 2 und StarCraft so, oder auch Warcraft 3, ja? Dabei das Add-on fast noch besser als das Hauptprogramm. Also,
ich kann bei Gears of
War, da kann ich auch geduldig sein.
Krass.
Aber so, das mit den Karten ist natürlich so eine Sache, klar, kann man das machen.
Irgendwie. Nee, fand ich bizarr irgendwie, dass du da am Anfang, weil das bist du so gar nicht gewohnt so von Gears und so, eigentlich hast du normalerweise nur so zwei, drei Knarren und am Anfang heißt es dann immer so, nimm mal den Feuer, der schaut euch das Feuer.
Dass du hilfsbereit bist, ne, auf einmal.
Ja, dass ich plötzlich irgendwie mal nicht Feuer ausgebe, sondern Feuer lösche. Nee, also das war irgendwie so, irgendwie, ich finde das immer so.
Völlige Videospiel-Ungewohnheit irgendwie mal,
was konstruktives zu machen. Erstmal muss ich nochmal kurz überlegen, es gab noch mindestens zwei, drei Spiele irgendwo, wo man auch immer Feuer löschen musste. Das sieht ja auch immer nie so richtig echt aus in den Spielen, weißt du, wenn dann immer in seinem flockigen Schaum da. Ich überlege, was gerade
im Spiel oder dieses Rescue-Spiel, was mal für PlayStation 2
ist. Ja, das ist richtige Feuerwehr, aber Feuerwehr-Löschspiele oder so.
Feuerwehr-Löschspiele. Ja, geil. Feuerwehr-Löschsimulator.
War das Alone in the Dark, wo man irgendwie wieder
Feuerlöschen muss? Ja, das Spiel auch bestimmt.
Ja,
ich glaube, es geht in einigen Spielen, dass man Feuerlöschen
muss. Ja, Lichtlöschen hier bei Thief. Aber das meinst du, glaube ich, nicht
so. Ja, ich meine jetzt wirklich Brände löschen.
Also man musste das bestimmt machen in Disaster Day of Crisis für die View.
Bei LNR muss man vor so einem Feuer fliehen.
Gut gehen!
Ja.
Da wirst du dich ja freuen, dass I Am Alive bald wieder auftaucht.
Ich bin tatsächlich, ich hatte irgendwie so ein Faible für, ich finde zum Beispiel, man könnte einfach so, wie bei Katastrophenfilmen, die an sich irgendwie eigentlich ein bisschen doof sind, könnte man super geile Spiele ausmachen.
Das sind ja nicht alle doof.
Nein, nicht Towering Inferno, Paul Newman
oder The Road.
Das ist ja kein Katastrophenfilm.
Ja. Achso, ich weiß, Entschuldigung, ich war schon wieder weiter bei Endzeit.
Ja, okay. Nee, aber ich freue mich zum Beispiel auch auf dieses, es gibt ja diese Cabela Spielreihe, ne?
Ja.
Das da gibt es ja auch dieses Survival Adventure oder sowas, jetzt irgendwie im November rauskommt, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Und ich hatte echt Bock drauf, weil ich einfach sowas mehr spielen will. Das wird wahrscheinlich auch wieder scheiße sein, so. Aber ich finde es schade, dass es solche Spiele einfach zu wenig gibt. So ein bisschen Survival-Scheiß oder so Katastrophenspiele, da könnte man erzählerisch auch viel mehr machen und auch spielerisch. Ohne dass ständig irgendwelche Leute erschossen werden müssen. Das geht mir so auf den Keks irgendwie. Dass so, so albern ist. Das ist auch das coole, irgendwie an Adventures, muss man dann auch mal sagen, an Point-and-Click-Adventures. Die eigentlich ähnliche Geschichten erzählen wie alle anderen Videospiele, ohne dass du ständig einfach nur rumballerst. Die schaffen es halt einfach ganz ruhig. Und weil früher einfach auch die filmnächsten Spiele, deswegen sie ja in den 90ern auch noch recht beliebt waren.
Mhm. Ja. Gears! Cheers! Oscar, sonst noch was?
Ja, ich glaube, ich würde gerne noch mal was zur Wertung sagen, weil viele ja auch der Meinung sind, dass eigentlich eine 10 von 10 in Ordnung gehen würde. Und wie gesagt, der Meinung bin ich aber nicht, ich habe eine 9 von 10 gegeben und ich bleibe auch einfach dabei. Also ich finde das auch, ich finde,
das ist ein harter Knochen.
Was?
Das ist ein harter Knochen,
so wie schon mal zu erinnern.
Ja, ja. Jedenfalls, nee, einfach aus dem Grund, das ist wirklich ein super Shooter auf einem wirklich sehr, sehr hohen Niveau und es sieht geil aus, steuert sich super geschmeidig und ja, die Kampagne ist cool, der Multiplayer geht ordentlich ab. Bloß die Sache ist, ich erwarte einfach, also jetzt für mich persönlich, dass es halt irgendwie noch so eine Überraschung gibt. Also es ist irgendwie muss es was geben, wo ich einfach so denke, krass, damit habe ich nicht gerechnet und das würde ich in einem anderen Spiel einfach so in der Form nicht finden. Das bietet mir nur dieser Titel. Und ich finde übrigens auch, dass ich, oder das ist vielleicht, keine Ahnung, wie man das sagen kann, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der zweite Teil, also irgendwie einen krasseren Eindruck bei mir hinterlassen hat. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun,
dass man den Wurm hatte.
Ja, das ist nämlich genau der Punkt, dass es einfach im zweiten Teil einfach krassere Bosse oder mehr Bosse gab. Jetzt im dritten Teil ist es ja wirklich rar, also da...
Nicht Spoiler.
Nee, Spoiler nicht, aber es sind auf jeden Fall weniger.
Es ist ja wirklich rar.
Und ja, dafür sind die...
Ich bin kein Spoiler. Ich bin entsetzt, das ist ein Witz. Ja, ich bin entsetzt. Soll ein Witz sein.
Aber die Inszenierung innerhalb der Kampagne ist wirklich, die ist eine Idee besser. Bloß wie gesagt auch, das ist jetzt auch kein Spoiler, aber auch... das Ende der Kampagne, also jetzt storytechnisch, ist es ja nicht so, dass ich sagen würde, oh Mann, also das ist wirklich over the top, so muss es sein, das ist wirklich...
Müsstest du aber ein gebranntes Kind sein, weil die Halo-Reihe hat das ja überhaupt nie hinbekommen. Ne?
Ja, ich weiß, das wäre
finnische Fight, ja.
Ja, aber bei Halo fehlt mir einfach die gewisse Neutralität, weil da habe ich den ersten Teil gezockt und außer ODST eigentlich alles... Und das kann ich fast gar nicht mehr neutral sehen, das finde ich halt einfach immer gut. Was aber letztendlich eigentlich mehr mit der KI jetzt zu tun hat, würde ich sagen, weil ich die einfach, das ist das Beste, was es so gibt. Ja, aber wir haben ja keine Zwischenwertung, bei uns gibt es ja halt eben 9 oder 10. Ich glaube, in der 9,5 wäre es eigentlich am fairsten gewesen. Also, so eine Wertung haben wir eben nicht.
Das ist auch Quatsch.
Ja, es ist ja bei...
Machst genau. Du ja bei der 3,5 auch.
Ja, es ist ja... ja. Es ist ja damit, das ist ja wieder diese Zahlengeschichte. Das ist ja halt,
deswegen, ich glaube, man muss die Wertung einfach mal ein bisschen Abstand sehen. Der Anspruch an der 10 von 10 ist ja bei uns, dass auch das Genre etwas vorangetrieben wird. Ja. Da müsste Alexander Dead Space 2 Laschewski
Punkt. Ja, guter...
Ja. Und der Oscar zählt auch wieder auf Time Crown.
Ja... Ja, Dead Space 2 ist so eine Sache. Also Dead Space 2 hat damals eine 10 gegeben, weil ich gesagt habe, das Spiel hat das alles so perfektioniert und ich wüsste einfach nicht mehr, was man aus diesem Genre noch rausholen könnte, was man noch besser machen könnte anhand der Technik, anhand des Gameplays, anhand der Story, anhand des Umfangs. Okay, kann man drüber streiten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Gears of War, keine 10 von 10, kann man auch drüber streiten. Klar, man hätte vielleicht auch eine 10 von 10 geben können. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es hängt ja auch immer ein bisschen von dem Konkurrenzumfeld ab. Der Action-Multiplayer-Koop-Shooter
Markt ist momentan so besetzt von so vielen extrem guten Titeln. Es kommen von der einen Seite von Multiplattform-Sachen, kommen halt plötzlich so eine Sachen wie Uncharted, die in diesen Teich plötzlich auch noch mitschwimmen. Dann kommen eben so eine Platzhirsche, klar, es ist keine Third Person, aber First Person ist ja am Ende fast dasselbe, eben wie Call of Duty und Battlefield. Und wenn man Gears of War jetzt, finde ich, schon so früh eine 10 von 10 gibt, dann würde ich sagen, ja, lasst mal abwarten, wie sich Battlefield und Modern Warfare 3 erstmal noch präsentieren. Denn ich denke mal, Gears of War hat jetzt die Latte nicht so hoch gesetzt, dass nicht einer von beiden Titeln oder beide Titel vielleicht sogar noch mehr bieten können. Und ich finde halt, ein Kriterium ist halt dafür, eben zu sagen, okay, ein Spiel setzt die Latte jetzt so hoch, dass in absehbarer Zeit irgendwie das erstmal so eine Art Maßstab ist oder Benchmark, der nicht besser getroffen werden kann. Ich habe jetzt in Dead Space ist ein Action-Survival-Horror-Spiel, da sehe ich überhaupt gar keine Konkurrenten zurzeit. Auch nicht, also Resident Evil 6 oder so kommt vielleicht 2014 oder so. In Japan sind die jetzt anscheinend die alle nicht mehr so ganz so involviert so in der Spieleentwicklung. Kommt ja nichts mehr. Aber der nächste, wie gesagt, es wirkt vielleicht, also von den Call of Duty Modern Warfare, Battlefield 3 könnte ein 10 von 10 Kandidat werden. Skyrim könnte ein 10 von 10 Kandidat sein für eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre, Zeiten, die auch vielleicht wieder einen Benchmark setzen, was Umfang und sowas angeht. Kann aber auch fürchterlich in die Hose gehen. Und für mich immer noch zum Beispiel ein ganz heißer 10 von 10 Kandidat, der diese Sachen erfüllen könnte, wäre Forza Motorsport 4. Wenn Forza Motorsport 4 es schafft, sozusagen erstmal wieder die absolute Benchmark-Leistung zu bringen, was ein Rennspiel liefern kann, was sich noch prüfen müssen. Wir wissen es noch nicht. Aber das könnte es halt werden, weil in diesem Genre gibt es halt nicht so viele. Es gibt ein Gran Turismo, das hat meiner Meinung nach ziemlich abgelost. Habe ich ja auch eine 7 von 10 gegeben. Und das ist natürlich jetzt, nach den ganzen vielen Patches, mittlerweile schon auf einem besseren Status. Und man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht testet es mal nach oder so. Vielleicht hat es jetzt eine 8 von 10. Aber es hatte damals sehr, sehr viele Mängel. Und das hast du halt bei anderen Genres vielleicht auch. Wenn du halt nur so 2, 3 große Konkurrenten hast, ist es nicht schwer, eben da sozusagen der Benchmark zu sein. Aber im Shooter-Bereich. Und obwohl meiner Meinung nach auch das Gears of War, wie Cliffy B sagt, Gears of War 3 ist besser als 2, was das Gesamtpaket angeht, auch was die Technik angeht. Aber ob das jetzt wirklich so der Leuchtturm ist, des Action-Shooters bereits, da wäre ich vorsichtig. Deswegen kann ich verstehen, dass Oscar da auch keine 10 von 10 gegeben hat. Weil
ja, ich möchte mal dazu sagen, dass ich es durchaus verstehen kann, wenn jemand eine 10 von 10 oder auch eine 11 von 10 gibt. Das ist für mich auch nachvollziehbar. Da würde ich auch gar nicht diskutieren. Weil...
Was?
Oder 11 von 10, da muss ich immer kürzen. So ein Quatsch.
Nein, ich kann es wirklich verstehen, dass da wird. Aber ich habe das aus meiner Sicht geschrieben oder eben auch erlebt. Und für mich fehlt
ja, komisch, wenn es aus anderer Sicht geschrieben
ist. Ja, das ist ja echt. Also das ist ja das von mir. Spektakulär, ja. Nee, aber es fehlt einfach dieses letzte Quäntchen einfach, was es so einfach so over the top macht. Das, aber trotzdem ist es eine Perle, aber nicht ganz gereicht.
Wir schwenken mal kurz zu Jan, weil der nämlich so auf dem Sprung ist. Der muss nämlich noch seine Eltern und beim Hauptbahnhof abholen oder so. Mhm.
Diablo 3.
Diablo 3 und Hard Reset. Hard Reset deswegen, weil du also mit internationalen Wertungsschnitt der unterste bist.
Ja, ich war halt einfach, ich habe dem eine 6 von 10 gegeben, weil es fühlt sich sehr oldschool an. Problem, selbst wirkliche Oldschool-Spiele hatten teilweise einfach ein besseres Level-Design. Mhm. Und da war trotzdem noch gewisserweise Spannung.
Hard Reset, wie gesagt, so ein bisschen Deus Ex Action Shooter sozusagen angesiedelt
in so Deus Ex Shooter.
Ja, okay, aber genau. Also angesiedelt halt so in diesem
Blade Runner. Ne?
Blade Runner
ist halt Deus Ex Action jetzt wieder raus, du.
So viel Action gibt's da nicht.
Da war ein Action zu viel.
Aber ist halt von ehemaligen Leuten, von den Painkiller-Machern, also die
und das Man,
da merkt man halt
sehr stark. Also
aber grafisch fand ich das ein ziemliches Brett.
Auf jeden Fall, also das ist
so atmosphärisch aus.
Ja, das. Man ist die ersten 2 Stunden bist du auch tierisch geflasht, was sie dir da abliefern. Es ist eine eigene 3D-Engine, die selbst auf schwachen Systemen hammergeil aussieht. Ich konnte in Full HD und hoher bis Ultra Details zocken, flüssig. Und bei dem, was da auf dem Bildschirm auch an Explosionen und Lichteffekten abgefeiert wird, ist das echt beeindruckend.
Aber vielleicht mal eine kleine Info für die meisten Zuhörer, die jetzt sagen, habe ich jetzt was verpasst oder so. Der kleine Nachteil, warum ihr vielleicht von dem Spiel nie was gehört habt, ist, es ist PC-exklusiv bis jetzt.
Ja.
Ich weiß nicht, es klingt auch nicht so, also das Ding wäre Xbox Live Arcade PSN, das Ding für 1200 Punkte oder so, wäre genial.
Ja, aber ich glaube nicht, dass sie aufgrund der Engine, die sie entwickelt haben, das da portieren können.
Ja.
Und es würde auch nicht funktionieren, denn es lebt von dieser typischen WASD und linke Maustaste Action. Und das macht es halt auch sehr gut, aber es lässt halt, es langweilt extrem schnell. Also nach 2 Stunden hast du dich an dieser Blade Runner-Atmosphäre einfach satt gesehen.
Naja, die Frage ist halt nur bei so einem Spiel, ob das nicht sozusagen ein Problem dieses, also ob nicht aus Serious Sam und Painkiller und Doom 1 und 2 auch nach 2 Stunden langweilen. Ob das nicht sozusagen eher so in der DNA dieses Genre begründet ist.
Ja, aber dem kannst du halt wirklich mit einem coolen Level-Design noch entgegenwirken. Indem du hast halt die Level halt abwechslungsreich erstellst oder auch die nächsten krassen Gegnertypen einführst. Mhm. Und das macht es halt leider gar nicht. Du wirst, immer wenn du fortschreitest, sperrt sich durch eine Explosion oder eine plötzlich verschlossene Tür, wirst du in eine kleine Arena eingesperrt und Horden von Robotern stürmen auf dich zu. Und du musst halt irgendwie da drin dann überleben, indem du halt einfach die linke Maustaste gedrückt hältst und die alle zu Elektroschrott verwandelst.
Das klingt auch ein bisschen nach Serious Sam, ne?
Ja, ist auch so. Also ich bin viel einfach nur nach links und rechts gestraft, um...
Das ist daran so lustig.
Ja, links und rechts.
Links und rechts.
War das halt so. Die Waffen hast du im Grunde ja nur 2 Stück. Das ist recht cool. Auch diese Frage löst, wie kann ein Held so viele Waffensysteme mit sich schleppen? Und wie findet da noch die Munition Platz? Gerade bei Raketenwerfern oder so. Ist das immer sehr interessant.
Aber du kannst halt die beiden Waffen halt ausrüsten.
Also genau, du hast so morphende Waffen, die du halt an speziellen Automaten aufrüsten kannst. Indem du halt dein konventionelles Maschinengewehr die Munition, die du aufsammelst, in Granaten umwandelt, die du dann halt werfen kannst, oder in Minen oder in Gravitationsgranaten, die so den Gegner auf einem Punkt so festnageln.
Und was sehr cool ist und viel zu selten genutzt wird, das hat dann auch wieder ein vernünftiges New Game Plus. Also du kannst halt das Spiel, wenn du es durchgespielt hast, nochmal neu starten mit den Waffen, die du vorher hattest.
Ja.
Also das...
Was halt aber nur ein bisschen schade ist halt, also was man halt nicht machen sollte, man sollte es nicht auf leicht spielen. Weil dann bist du wirklich nach 4, spätestens 5 Stunden komplett durch und fragst dich, okay, und weiter. Gerade weil so die letzten 2 Level nochmal so ein bisschen, du fühlst dich gerade so dann wieder so ein bisschen mittendrin und dann ist es plötzlich zu Ende. Mhm. Also die guten Momente hast du am Anfang, da stecken ist. Hast du das Gefühl, die Spannung steigt gerade, du hast dieses Tal der Langeweile überwunden und dann ist es zu Ende. Und gerade wenn du das auf leicht machst, ist das halt 4 Stunden. Aber wenn du auf normal spielst, ist das, was bei anderen Spielen das schwer ist. Also normal ist wirklich fordernd.
Den Eindruck hatte ich allerdings
auch. Aber selbst auf normal, so für die normalen Standardgegner, diese kleinen zweibeinigen Kreissägenroboter, oder auch die Selbstmörder-Bombenroboter. Das ist keine große Gefahr, höchstens vielleicht durch ihre Anzahl mal, wenn du deine Waffen nicht aufgerüstet hast oder so.
Dann gab es doch noch eine Beta, die du gespielt hast.
Ja, die Diablo 3 Beta. Ja. Alex war so nett. Und
naja, das ist ja kein großes Geheimnis. Die Battle.net Keys sind ja so, die Beta hieß, dass man das durchaus noch mehr am PCs machen wollte. Und deswegen haben wir es auch so gemacht, dass ich eigentlich auf jedem Firmenrechner einmal den Client installiert habe, damit möglichst viele Leute sich mal die Diablo 3 Beta angucken können. Und ich habe jetzt mit meinem Barbaren da ein bisschen Tristram, oder das heißt ja jetzt New Tristram, Umgebung unsicher gemacht mit dem Barbaren.
Ich habe Zauberer genommen.
Ich muss erstmal sagen, mir fehlt erstmal, aber ich bin ja so ein bisschen mit Diablo, ich habe das so ein bisschen nur aus der Ferne verfolgt. Ich habe zwar damals Diablo 1 und 2, also 1 habe ich nur einfach nochmal durchgespielt, 2 habe ich dann ziemlich lange gespielt, so bis Stufe 78, man kam ja glaube ich bis 99, und auch mich dann an diesem Nightmare und sowas versucht. Aber dann habe ich so 10 Jahre lang irgendwie mich gar nicht mit Diablo beschäftigt. Mhm. Deswegen war ich jetzt als erstes erstmal irritiert, dass es keinen Ritter mehr gibt. kein Paladin. Also das Einzige, was in meinem Spielstil sozusagen entspricht, ist der Barbar. weil die anderen sind mir alle viel zu abgedreht. Also, was gibt's da noch?
Die Dämonenjägerin,
die so Hexen-
wie ein Shoot'em-up.
Genau. Das
war auch geil. Meine war, das weiß ich ganz genau.
Dämonenjäger, Hexendoktor, auch eine ziemlich verrückte Klasse. Ersetzt quasi, glaube ich, den Totenbeschwörer.
Ja, der Doktor war richtig cool.
Aber sag cool. Dann gibt's noch den Mönch. Den gab's ja zuvor, meine ich.
Mad On, Hellfire für Diablo 1.
Der ist halt auch so.
Das war übrigens ein Zierer,
nicht? Den waffenlosen Kampf, der soll auch ziemlich abgehen. Nee, aber ich habe mich auch für eine normale Klasse Zauberer entschieden, weil das auch halt so mein Spielstil in solchen Fantasy-Dingern halt meistens ist.
Oh, die Zauber finde ich immer am langweiligsten.
Nee,
ja, ich habe zweimal auch durchgespielt mit der Zauberin. Erstmal, weil die am heißesten war und zweitens.
Du kannst jetzt zwischen den Geschlechtern direkt wählen.
Ich mag das alle schon.
Und
mit Assassinen habe ich groß gespielt bei Diablo 2. Mit den beiden Klingen.
Nee,
ich finde die Diablo 2 auch mal geil, weil die Leute so immer ins Auge gepuckt hat mit dem Speer.
Nee, bei Diablo 2 habe ich immer Totenbeschwörer, klassische Pet-Klasse, und das war einfach
Witze.
Ja. Ah, neues Büro, alte Probleme.
Mama ruft wieder an.
Ja. Und ich fand es einfach witzig, eine riesige Armee an Untoten einfach dem Gegner so entgegenzuschicken und abzuwarten und danach alles einzusammeln.
Musst du dich nicht alle zwei Stunden bei deinem U-Haft-Typen melden, damit irgendwie die Fußfessel nicht aktiviert wird?
Ja, weiß nicht, vielleicht reiß ich mich mit, wenn die jetzt
kommen. Ja, aber ich fand es gestern Abend nur kurz leider reinschauen können. Aber es ist einfach Diablo. Es ist raffiniert, Diablo-Erlebnis einfach halt raffinierter mit diesen neuen Änderungen. Ich finde, das macht sehr viel Spaß. Auch, dass man sich nicht mehr wirklich so verskillen kann bei jetzt Gesundheit, Stärke, Ausdauer etc. Gibt es ja nicht mehr, das macht jetzt der Levelanstieg automatisch für dich.
Ja, aber gibt es denn überhaupt noch was zu tun bei Levelanstieg und so?
Also, man du hast ja im Grunde Gefühl,
man sammelt nur noch Waffen ein.
Naja,
der Baum ist da, glaube ich, auch gerade in der Zone, der Talentbaum oder so?
Ja, es ist alles schon
mehr ein Talentstrauch.
Du wählst mit Levelanstieg, werden dir halt einfach auch sofort neue Fähigkeiten einfach freigeschaltet. Das ist
ja, ich habe ein bisschen Angst, dass man so, weil das war irgendwie Autofiel einfach immer das Geilste in Diablo, so Levelanstieg, jetzt erstmal, wie verteile ich meine Attribute, ich habe ja noch diese Waffe im Inventar, genau. So, dafür brauche ich jetzt vielleicht noch drei Stärkepunkte, aber eigentlich werde ich auch gerne was auf Geschicklichkeit, damit ich endlich einen Bogen benutzen kann oder so. Und beim Talentbaum, ja gut, das Skillen ist so eine Sache, so, aber da auch so die Entscheidung zu treffen, welche Fähigkeit du als nächstes nimmst, ist ja in jedem Rollenspiel eigentlich fast das Gleiche. So. Das,
ja, das hast du jetzt am Grunde auch nicht mehr. Also bisher ist es so, du wählst einfach aus, der Skill wird freigeschaltet mit dem Level-Up. Und dann kannst du ihn einfach auswählen. Und das ist quasi, du kannst nicht auswählen, in welchem Skilltree du das jetzt also wirklich auswählen. Also bisher, du kannst.
Also letztendlich kommst du nur auf geschickten Einsatz nur noch an. Also die Kämpfe sind
genau,
eigentlich nur noch das Gameplay.
Ja.
Letztlich.
Was ich aber halt cool finde, ist, dass du zum Beispiel dieser neue Horatrim-Würfel, dass du jetzt dieses Crafting hast, wie aus ähnlich wie in WoW mit dem Entzaubern. Du kannst Gegenstände jetzt selbst zu Gold machen, ohne dass du in die Stadt zurück musst, also Portal verschwendest oder sowas. Du hast da mal den Kessel von Jordan, der macht Gegenstände sofort zu barem Gold. Oder du nimmst diesen Nephadrim-Würfel und zerlegst die halt in Rohstoffe und kannst dann halt beim Schmied damit neue Waffen herstellen lassen oder den Schmied auflöffeln, dass er neue Rezepte kann. Das finde ich eigentlich sehr cool, weil es hat mir halt bei WoW halt auch irgendwo gefallen, dieses Crafting-System. Und dass du halt nicht mehr alles unterbrechen musst, um jetzt mal dein Inventar zu leeren. Und auch cool ist, das Gold unter all deinen Charakteren ist halt, hast ein gemeinsames Konto. Also du musst jetzt nicht irgendwie wild tricksen, um jetzt vom Barbar zum Dämonjäger da jetzt 5000 Gold rüber zu bekommen.
Könnte man das damals nicht verschicken oder so? Oder nee, das in deiner Truhe?
Ich bin mir nicht sicher, ich meine, du musstest immer über einen zweiten Spieler das teilweise
vielleicht. Ja, genau. Du musst mit dem zweiten Spieler tauschen mit dem Charakter, dann musst du dich ausloggen, wieder mit dem neuen Charakter und dann wieder zurücktauschen, genau.
Ja, so war das. War jedenfalls ziemlich umständlich, das haben sie. Deswegen sage ich, ist alles halt verfeinert.
Was sagst du zur Grafik?
Ich finde sie sehr schön.
Ich finde sie komisch.
Es ist halt, wirkt wie so eine gemalte Geschichte. Nicht wie ein Comic.
Es wirkt seltsam. Es wirkt so verschwommen, so milchig. Also dieses.
Und vor allem habe ich, glaube ich, so, was ich gesehen habe, ist, wie die Figuren wirken jetzt mittlerweile auch ein bisschen aufgesetzt auf diese Untergründe. Ja, die also, halt so gemalt wird. Ich weiß ja, was Jan meint. So, ich finde das eigentlich auch ganz stimmig, aber was mich halt nervt, ist einfach so, Blizzard, ich habe da gestern auch mit einem Freund drüber gesprochen, Blizzard hat halt immer jetzt inzwischen diesen überproportionierten Comic-Stil, ja, auch in jedem seiner Spiele. Und das wird manchmal inzwischen total
langweilig. In jedem seiner drei Spiele.
In jedem seiner drei Spiele, ja, genau. Weil das hat nämlich, das ist alles von Warcraft drüber geschwappt. Irgendwie, Warcraft hat uns irgendwie vorgemacht mit den klobigen Orks, was Starcraft 1, da ging es noch so, obwohl es natürlich auch noch diese 2D-Comic gab. Und Diablo 3, Diablo 1 und 2, die waren halt eigentlich völlig realistisch, so von der Optik wie ihr 2D-Stil, so von den, von den Proportionen und der Atmosphäre. Und jetzt ist das wieder so ein bisschen Comic-Grafik, überproportioniert.
Aber ich finde es aus
wie immer stimmig, immer wie aus einem Guss. Aber trotzdem langweilt mich das langsam
auch. Ja, aber ich finde zum Beispiel, StarCraft 2 hat so diesen absolut crispen, supergeilen Look.
Ja, aber auch der so vom Design her total, also,
naja, ein bisschen cool. Ja, aber es wirkt absolut scharf und crisp und sauber. Und
das könnte man ja auch.
Und das Diablo wirkt so wie als absolut Pastellfarben, so
übergetuscht ist. Ja, wie so ein Gemäldeart. Es kommt halt immer mit diesen Concept-Art-Zeichnungen, die man früher immer total geil fand. Oh, wenn das Spielgrafik wäre, das macht Blizzard jetzt für Diablo in gewisser Weise. Das
ist geil, aber trotzdem finde ich.
Also, ich finde es stimmig, vor allem. Die Farbpalette, die ausgewählt wurde. Anfangs sah es ja richtig schlimm aus. Ich dachte, nee, das wird schon noch anders.
Es wirkt halt auch mehr wie ein Rollenspiel, wenn du so in die Innenräume gehst und so. Du kannst ja da in New Tristan gleich so mehrere Häuser rein und so, da wirkt es dann fast wie ein kleines Baldur's Gate. Also, weil da so komplett ausmodellierte Innenräume sind, so, wo dann auch die Tonkrüge auf
den Tisch stehen. Wie ist denn eigentlich, ich hab das inzwischen nicht mehr so richtig gekriegt mit den zufallsgenerierten Level, weil die finde ich einfach doof. Hat das das Spiel noch so? Also wirklich zufallsgenerierte Karten einfach? Weil das war für mich immer irgendwie, das habe ich nie verstanden, dass das überhaupt irgendwer cool finden konnte.
Bin mir gerade nicht so sicher.
Naja, so oft, wie du dieselben Levels teilweise immer und immer wieder
gespielt hast. Du hast einfach gut. Bedingt jetzt so markante Punkte. Aber
es kam ja keine Abwechslung durch die verschiedenen Karten. Erstmal hat sich das sowieso kaum verändert. Und zweitens sah es dadurch einfach langweilig aus.
Ja, so generisch,
genau. Das selbe Prinzip, was du halt so Oblivion oder so vorwirfst, irgendwie, und das war da
langweilig. Stimmt schon,
Vor allem, man könnte das ja auch ändern, indem man beim zweiten Durchgang vielleicht einfach neue Gebiete zugänglich macht, ja. Man schon darauf baut, dass die Leute dann zweimal.
Aber was mir ein bisschen aufgefallen ist, aber wo ich denke, dass Blizzard das locker in den Griff kriegt, die Beta war sehr, sehr leicht. Also, aber Blizzard ist ja Balancing echt gut.
Dafür ist ja auch die Beta.
Eben. Ich fand es ziemlich, wirklich die Zauberin, also ich habe fast nur diesen Elektroblitz gespammt, der halt mehrere Gegner trifft und sich halt so aufteilt und so. Und selbst wenn ich den hast du schon relativ, glaube ich, Level 2 oder 3 kriegst du den schon. Und das war dann halt doch sehr leicht. Aber es war cool, halt stimmig. Also auch die englischen Sprecher fand ich sehr schön.
Naja, das ist.
Aber das ist gewohnte Blizzard-Qualität.
Witzig ist, dass sie bei der Beta kein Intro haben.
Ja, das wird sich aufgespart.
Ja, ja, genau. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Ja. Gut, dann machen wir eine kurze Pause, machen hier einen kleinen Boxenstopp, dass Jan sich aufmachen kann und dann sind wir nach einer kurzen Pause sofort wieder da mit den weiteren Spielen. Mit Nils. Dann schon weiter. Ich wollte schon sagen, mit den Nils. Nee, mit den News. Nein. Wir haben es noch nicht hinter uns. Bis gleich. Wusch, da sind wir wieder.
Ja, hi. Entschuldigung,
ich hab das nicht gedacht. Wir können sogar diesen Podcast noch viel, viel aktueller machen, als man dachte, weil wir eben gerade noch mit Jan über Diablo 3 gesprochen haben. Und eben gerade, wusch, kam die Pressemitteilung noch rein, dass Blizzard bekannt gibt, dass Diablo 3 auf Anfang 2012 verschoben wird. Obwohl sie natürlich auch gesagt haben, wir haben ja noch gar nicht so richtig ein Release-Datum gesagt, aber es kommt auf alle Fälle nicht mehr dieses Jahr, sondern eben Anfang 2012. Was ich mal geil finde, wenn das so ist, es beginnt eine Beta, die läuft 3 Tage und dann wird das Spiel plötzlich so gefühlt verschoben auf 2012. So nach dem Motto so,
eieiei. Da ist noch Nachholbedarf. Wir müssen noch ein Intro machen.
Ja, du kleiner Spaßvogel, Nils.
Du hast das Spiel schon gespielt. Ja, ich habe eigentlich nur Sachen gespielt, was in erster Linie, die hier schon besprochen wurden. Resistance haben wir jetzt ausführlich, glaube ich, abgehakt.
Ja, ich muss aber sagen, die Synchronisation bei Resistance finde ich auch schon wieder geil. Ich merke es inzwischen einfach, dass die Sony-Spieler die gleichen Sprecher haben. Das ist einfach nur cool.
Ja,
spricht da wieder Scott Shelby, die
Hobby gut. Genau wie bei Microsoft. Also bei Gears of War auch wieder. Cortana ist wieder mit dabei.
Das fetzt. Das hat irgendwie dann auch so ein heimisches Gefühl
schon. Wobei, man muss sagen, im Duell der Synchronsprecher hat Sony gewonnen, weil die Sony-Sprecher sind echt besser als diese Microsoft-Pappnasen da, die da wirklich das haben ja auch schon viele bei dem Gears of War Cast geschrieben, halt gerade die weiblichen Stimmen und dieser Braid oder Bad oder wie der da heißt, die sind halt ziemlich ergriff ins Klo. Und diese Anja oder so heißt sie, oder?
Mhm.
Die hatte, glaube ich, die Stimme von Cortana. Und das klingt halt, die klingt halt immer so lieblos, so. Ja, das ist ganz schön fürchterlich, was hier passiert. Ganz viele Leute sind gerade gestorben, aber mein Gott.
Ja, dass sie auch nicht draus lernen. Also, die können doch nicht einen lebenslangen Vertrag haben und dann die gebunden sein.
Ja, manchmal, das ist ganz seltsam. Also, das hatten wir ja schon oft das Thema. Wir hatten ja auch damals bei Reach oder so, da hatten wir ja so ein Special, wo wir uns das Synchronstudio in Berlin angeguckt haben und da vor Ort waren. Weil sie damals gesagt haben, dafür geben wir uns besonders viel Mühe, weil gerade bei ODST hat er auch viel Klopfe bekommen für die Synchro und davor natürlich auch eben durch so eine Maßnahme wie auf einmal ist Elton Synchronsprecher bei Halo, was ja auch
also da habe ich
auch das war ja nur so eine ganz kleine
Mini-Mini-Mini-Mini-Mini. Ja, ey, aber das hat gereicht,
das um zu nerven. Das waren zwei
Sätze. Das fand ich überhaupt nicht cool.
Das also kann dann schnell mal das Gefühl fürs Spiel finden.
Ja, genau, ja. Ja, überhaupt, also Synchronisation von Spielen, also ich bin immer ein Fan von Synchros. Ich muss sagen, da ich so faul bin, höre ich mir lieber eine schlechte deutsche Synchro an, als das gute englische Original, weil ich mag es, deswegen finde ich es immer wieder billig und cheesy und lazy von Rockstar mal sich zurückzuziehen und sagen, ja, unsere Spiele sind so geil, die kann man nur im Original genießen. Ja? Hm. Das ist einfach scheiße. Ich hätte lieber L.A. Noire auf Deutsch gespielt, weil da hätte ich bestimmt die Hälfte der Fälle besser verstanden.
Okay, auch bei Red Dead Redemption war es ja am schlimmsten, weil du diesen Mini-Untertitel lesen musstest, während du reitest. Ja,
ja, ich schalte die ja mal ab, die Untertitel. Ich kann
nicht so gut Englisch, dass ich das dann einfach so verstehe, weil die auch so Untertitel Akzent haben.
Ne? Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die gesagt haben, dass sie gegen Synchronisation sind, weil die alle so einen Slang und Dialekt teilweise haben, jetzt bei Red Dead oder bei GTA mit den Jamaikanern, dass man es angeblich nicht gescheit synchronisieren kann.
Wie Scarface und so sind auch synchronisiert worden und Tony Montana klingt trotzdem geil im Original.
Das muss man sagen, ich mag im Original immer noch besser klingen, ja, und authentischer und so. Ja. Aber das heißt nicht, dass es in so einer Synchronisation so scheiße klingt, dass man es wirklich absolut nicht auf Deutsch hören kann, weil man wirklich eine professionelle, hochwertige Synchro macht. Auf der anderen Seite, so Scheiß-Synchro finde ich dann auch irgendwie immer ätzend, weil die macht die Atmosphäre kaputt. Hat auch eine beschissene Übersetzung.
Ja.
Da lese ich dann doch lieber Untertitel, aber so nur Englisch ohne Untertitel, das ist immer ein bisschen, also auch ohne englische Untertitel, das wird dann auch einfach schwierig.
So richtige Scheiß-Synchros fallen mir da gar nicht so jetzt auf Anhieb ein. Also schon so diese momentan halt eben so diese Microsoft-Sachen, also wie ODST oder so, die sind halt schon, also das war ja früher viel, viel schlimmer, also in den 90er und 2000, also die ersten Xbox-Spiele und die hatten teilweise ganz, ganz schlimme deutsche Synchros. Also da geht das ja schon mittlerweile, aber wie gesagt, ich will einfach nicht, ich hätte gerne GTA 4 und so alles auch auf Deutsch gespielt.
Ja. Also das, ich habe übrigens immer grundsätzlich Untertitel an.
Ich nie. Ich weiß nicht. Ich
hasse das wie, auch wenn die Deutsch reden, wie bei dir?
Ich mach das aber auch öfter. Kommt drauf an, weil...
Boah, das lenkt mich voll ab.
Nee, weil manchmal verstehst du das nicht ganz und ich bin einfach der Typ, wenn die irgendwas erzählen, und das ist wichtig, dann will ich auch alles verstehen. Ja. Und manchmal komme ich... Einfach reden die zu schnell oder nicht verständlich genug, dass ich das wirklich alles mitbekomme und dann will ich es unten nochmal nachlesen können. Vor allem, weil ich schneller lese.
Du schiebst einfach ein Wort nicht und du denkst,
hä? Ja, genau.
Und ich mach das auch so.
Da bin ich so veranlagt, ich will das alles.
Selbst bei Deutsch die Untertitel
noch. Ja, jedes Wort, genau.
Obwohl es mitunter ein bisschen nervt. So.
Also und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nämlich vor kurzem erstmal runtergeladen und angespielt. Natürlich, ja, jetzt überhaupt keine Zeit.
Stufe 3.
Deadly Premonition. nee, dieses Deadly Premonition.
Das will ich auch spielen.
Das hat, glaube ich, Untertitel, die man nicht ausschalten kann. Aber ich meine, Deadly Premonition, muss ich sagen, ich habe jetzt so viel Gutes drüber gehört. Ich will es jetzt unbedingt noch spielen. Ich werde vorher im Weg erstmal Deus Ex zu Ende spielen. Das habe ich jetzt zum zweiten Mal angefangen. Bin jetzt beim zweiten Durchlauf. Und jetzt macht es jetzt wirklich richtig doll Spaß, weil jetzt spiele ich es halt so wie Batman. Auf Deutsch, niemanden umbringen. Nicht entdeckt werden, keinen umbringen und immer nur auf Stealth. Macht super Spaß. Vor allem levelst du schneller auf, weil du viel mehr Bonuspunkte bekommst. Halt immer dieses Geist und sonst was am Levelende. Dafür, dass du nicht entdeckt worden bist und dafür, dass du eben keinen umgebracht hast. Wie gesagt, Deus Ex... So auf die Art macht es mir jetzt nochmal richtig Bombe. Deswegen bin ich froh im Nachhinein, dass ich die Wertung wieder gerechtfertigt habe, weil bei meinem ersten Action-Durchlauf mit den frustigen Endgängern habe ich schon an meiner eigenen Wertung gezweifelt. Aber jetzt bin ich damit wieder versöhnt. Jetzt macht es mir halt richtig Spaß. Wobei man auch sagen muss, es ist ein bisschen doof, weil Deus Ex macht beim zweiten Mal einfach viel, viel mehr Spaß, weil du jetzt weißt,
weil
man es besser weiß. Und das ist natürlich sowas. Aber andererseits muss man sagen, hallo, hey, das ist ein Spiel schafft Dark Souls und Demon's Souls genauso. Also da ist Learning by Doing.
Also dann kannst du da auch vorher nicht irgendwie was
Demon's Souls so. Ich weiß aber nicht, ob man das so vergleichen kann. Also das sehe ich, glaube ich, ein bisschen
anders. Nee, natürlich, das ist völlig was anderes, aber ich meine im Grunde, da scheiterst du auch erst. Scheiterst nochmal. Und scheiterst dann durch. Dann geht es natürlich weiter.
Dann würde ich schon gar nicht mehr spielen.
Ja.
Die meisten Spiele will ich.
Nee, aber deswegen.
Ich muss sagen, Battle Prohibition ist eines der wenigen Spiele, so neben den Treasure Arcade Downloads und der besten Version von Red Dead Redemption, deswegen ich eigentlich gerne noch eine Xbox hätte, aber das reicht irgendwie nicht, um sich eine zu kaufen.
Ja, ne, die 3,80 Euro, die mittlerweile kostet, die sind natürlich.
Ja, aber nicht für zwei Spiele und ein paar Download-Titel. Also, tut mir leid, der Rest reizt mich einfach nicht, stimmt schon. Also,
aber auf der anderen Seite, es fängt schon mal sehr, sehr geil an.
Also das ist wirklich, das glaube ich auch, dass das
Twin Peaks ist nicht umsonst als müsste daher auch dem Oscar gefallen, der jetzt mittlerweile auf so einem David Lynch-Trip ist.
Ja, ich habe mir jetzt letzte Zeit mal ein paar Filme angeguckt. Ja, das Geile ist einfach, ich brauche einfach mal auch zwischendurch Dinge neben Transformers, die mich einfach auch irgendwie so, ich sag mal, mein Hirn auch stimulieren, ja. Ich finde es immer ganz cool, wenn du irgendwie was siehst und so das Gefühl hast, es ist so, du kannst es fast greifen, aber es fehlt so dieser letzte Schritt, um es vollständig zu verstehen. Und das finde ich also super reizvoll. Und deswegen habe ich jetzt wieder doch David Lynch für mich entdeckt. Ich habe jetzt Blue Velvet und Mulholland Drive gesehen. Und
Mulholland Drive. Lost Highway ist der geilste für mich.
Was?
Lost Highway ist. Den habe ich mir auch empfohlen, Lost Highway.
Den hast du dir selbst empfohlen?
Nein,
ihm. Das ist ein richtig guter Film. Wirklich nichts.
Finde ich super. Also weil das irgendwie so genau diese Magie hat, die ich gesucht habe jetzt. Und ich bin super zufrieden.
Ja, aber kann ich nur sagen, Deadly Premonition ist auf alle Fälle was du dir auch umsetzt.
Und das, damit habe ich auch vorher, mit dem Gedanken habe ich vorher auch schon gespielt.
Dass er da quasi auch nachgeworfen wird auf Xbox Live Marktplatz für 1999.
Genau, also nur wenn man so viel verdient wie du. Weil 1999 ist für mich immer noch.
Wenn man aber astronomisch wie wenn man Bazillionen verdient.
Die Zahl gibt's ja gar nicht.
Ja, aber wir waren eigentlich bei Nils. Es ist sehr unhöflich, hier so abzuschreiben.
Ja, schlimm ist ja richtig.
Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. So alt bin ich schon.
Resistance.
Ja, ach, haben wir ja schon drüber gesprochen. Eben. Genauso wie in Gears. Haben wir ja auch schon abgehakt.
Ja, haben wir gestern vorne gespielt, ne?
Ja.
War schön?
Ja, eigentlich habe ich mich total auf Kampagne gefreut, weil ich habe, muss man dazu sagen, meistens Singleplayer gespielt. So wie Alex bin ich voll der Singleplayer-Mensch und spiele wenig Multiplayer.
Ja, aber rotzfrech habe ich dir eine Einladung geschickt, ne?
Ja, ja, und ich bin dann auch mal so zwangshandlungsgesteuert, ich musste das annehmen.
Ja.
Und habe mich in einer ganz schrecklichen Deathmatch-Party wiedergefunden, wo ich nur niedergemäht und gesägt und gemetzelt wurde. Wo ich dachte, ja toll, lass uns was anderes spielen, irgendwie vielleicht Koop gemeinsam oder von mir aus Horde.
Aber würde ich mal sagen, ich finde es ja schön, dass man bei Gears of War wirklich alles zersägen kann. Das ist ja auch, sieht ja auch schön aus und macht Spaß, ja. Aber wenn sie alle mit ihren Kettensägen durch die Gegend laufen.
Also man spielt es wegen der Säge.
Ja. Also,
aber ich bin gespannt, ich werde es am Wochenende, will ich ja auch mal nochmal
mit euch dran spielen.
Doch, das vergesse ich es wieder.
Weil schaffen wir es nochmal eine Schadrunde.
Es geht um Gears of War, es geht nur um Koop. Die Sache ist ja die, bei mir ist es immer so, bei mir zu Hause, ich kann nicht so laut spielen, abends oder nachts, weil Frau und Kind oben sonst sich belästigt fühlen, vor allem Kind. Und deswegen muss ich eine Lösung finden, um was zu spielen, aber gleichzeitig halt auch über Headset sprechen zu können. Ich habe mal mit Oscar, haben wir gespielt hier Call of Juarez, da habe ich es über Kinect gespielt. Was heißt, den Ton vom Spiel eher ein bisschen leiser und dann halt die Sprache über Kinect, was am Ende, sagen wir mal so, geht so gut war, weil Oscar, glaube ich, immer alles doppelt gehört hat.
Ja, ja.
Und die Sprache halt hier war nicht so geil, obwohl ich dich ganz gut gehört habe.
Nee, ich habe dich super verstanden.
Okay.
Das Problem war, dass ich halt alles, was ich bei mir gehört habe, auch bei dir gehört habe. Okay. Das ist irgendwie irritierend und anstrengend.
Und deshalb habe ich jetzt mal Big Ben, nicht Big Point, verwechselt man oft, Big Ben, der Hardware.
Ja.
Dieses Hanfbier. Der Big Ben, der Hardwarehersteller, der hat so eine neue Reihe von Xbox und PS3 Headsets rausgebracht und da habe ich uns ein Muster zuschicken lassen. Und zwar heißt das irgendwie XHS20 oder so. Und das soll halt guten Sound bieten und Headset. Also, dass man eben den Spielsound über das Headset hat und gleichzeitig auch den normalen Sprachton. Was mir ganz wichtig ist, weil...
Technische Innovation.
Nee, das gibt es natürlich schon von 1000 anderen Herstellern auch. Was mir aber ganz wichtig ist, weil ich quasi halt den geilen Sound haben will vom Spiel, auch gern laut, aber trotzdem halt eben diese Headset-Funktion haben.
Bei dir lohnt sich ja auch. Ja.
Also das ist ja brachialer Sound. Ja.
Der Sound ist halt wirklich eine Granate. Also.
Und ich finde halt nichts blöder als dieses Original-Microsoft-Headset, was da irgendwie so für 10 Pfennig dabei liegt. dieses Ding wirklich, was so...
Big Ben hat sich auch ganz schön gemausert so in den letzten Jahren. Ne?
Ja, also ich bin gespannt. Die
so also gerade die Kabel und so, das ist alles...
Sie haben jetzt eine Reihe, die geht so bei XHS01 los, das kostet 17,90 €, das ist ganz billig. Dann gibt es XH10 und 20. Ich habe jetzt das 20er als Muster bekommen, das werdet ihr dann auch noch nachlesen können, den Erfahrungsbericht. Ich muss es zu Hause vergleichen mit meinem normalen Kopfhörer, weil wenn ich normalerweise spiele, spiele ich mit einem Sennheiser-Kopfhörer, Sennheiser 555. Der ist eigentlich, der ist vom Sound her sehr, sehr geil. Aber ich muss sagen, sie haben eine Palette mit, also Big Ben hat eine Palette mit vielen Headsets. Und Leute, ich weiß immer, das Gute ist, beim Podcast ist man immer unter sich. Wir sind ja nur wir vier und drei oder fünf Hörer da draußen. Und ich muss sagen, ich habe das hässlichste Headset der Welt geschickt bekommen. Weil gerade für...
Mit rosa Plüsch.
Nein, gerade für dieses 20er Modell sind sie auf diese komische Retro-Piloten-Kopfhörer-Optik gegangen. Das Ding sieht also so aus, als ob ich irgendwie...
Lärmschutz und
so. Als ob ich mit einem Hubschrauber gerade in Vietnam einmarschiere.
Das war extra geil.
So Metall.
Weißt du, das auch orange oder blau oder?
Ja, nee, das ist ja dunkel. Kann ich euch nachher mal zeigen oder so, aber das Ding ist, also.
Soll ja seinen Zweck erfüllen, nicht schön aussehen. Du machst ja keinen Modewettbewerb. Dann guckst du dir ja nicht auf die Ohren, wenn du spielst.
Ja, aber es sieht wirklich aus, als ob ich hier entweder so bei Village People irgendwie gerade mal rausstelle. Das ist, nee, also. Aber ich bin gespannt, wegen dem Anschließen, weil der Ton vom Spiel kommt dann vom Fernseher und irgendwie der Ton von dem Headset kommt dann von dem Controller. Und ich bin gespannt, ob es funktioniert, weil bis jetzt immer das, also irgendwie die Sprache hat bei mir noch nie so richtig funktioniert mit der Xbox. Also entweder war das immer laggig oder.
Vielleicht funktioniert deine Sprache auch einfach.
Das kann auch sein.
Wie auch mal Probleme im Kopf hatten. Im Kopf hast du ja.
Ja. Ja, jedenfalls haben dann Oskar und ich gestern halt die Horde gespielt.
Ja.
Und da ist Oskar erstmal natürlich gleich ein kleiner Fauxpas passiert, den nee, jetzt hier intern schon besprochen
wurde. Ich wollte mal gucken.
Ja, jetzt redest du nicht raus.
Ja, komm.
Also für die Hörer halt. Ja. Oskar ist ein ganz schlechter Host. Er lädt mich halt ein. Er lädt mich halt ein zu einer Runde Gears. Ich habe Gears das letzte Mal vor Millionen von Jahren gespielt gefühlt. Wusste also überhaupt nicht mehr die Steuerung. Ja, dazu kommt, dass ich Third-Person-mäßig leichtes Handicap habe. Und dann startet er den Horde-Modus. Steam Ladebildschirm, Horde Level
50
als Startpunkt, das letzte Level als Einstieg. Und da dachte ich, Mensch, das ist ja nett. Mit einem Level 1 Charakter ins letzte Level zu springen, ist clever. Er so, nein, ist es bestimmt nicht. So, dann kommt da so ein riesengroßer Typ an, so hochhausmäßig, und 5 Sekunden später waren wir tot. Oskar meinte, er wollte mal gucken, was passiert.
Ja.
Stell mal den.
Das hätte ich aber auch gemacht.
Den noch aus Spaß.
Ernst, ja?
Aber ich habe mich da nicht so schwul rausgewählt.
Ja, man muss dazu stehen, so wie Johannes.
Aber ich gar nicht wusste, dass man halt das gleich auswählen kann zu den letzten Level.
Das ist eine sinnvolle Funktion, ja. Also wenn du zum Beispiel nur bis Level 30 kommst und dann wegkommst, dann kannst du später Level 30 wieder einsteigen. Ist schon geil.
Aber verpasse ich da nicht irgendwie was?
Nö, also man levelt ja automatisch noch auf. Das ist ja das Coole mit diesen ganzen Stacheldrahten und so weiter. Ja. Man verbessert sich ja automatisch und auch das Equipment, was man irgendwie benutzt. Also alles steigt dort permanent auf, was du vorhin schon gesagt hast, was motiviert. Ständig ploppt hier was auf, da was auf, und so ist auch mit den Sachen halt, die im Level halt verteilt sind.
Ja, ich dachte, man braucht ja mal Geld. Man verdient ja Geld und von dem Geld.
Wenn man Kills macht. Ja, genau. Oskar ist einmal auch mit Minus rausgegangen.
Ey, das war ein Ding. Also,
Schulden bei Gears
of War. Ja. Weil er wurde genau getötet. Weil wenn du tötest, kriegst du Geld.
Manchmal
mit Minus 400. Ja, wenn du tötest, kriegst du
17. Die Schulden uns noch
4.000. Und wenn du niemanden tötest und getötet wirst, dann passiert das wie bei Oskar halt.
Ja, aber ey, das ging nicht mit rechten Dingen zu.
Also, ja.
Das kann gar nicht. Das geht nicht.
Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also für mich als Multiplayer-Muffel denke ich, das hat echt Potenzial. Also ich wollte eigentlich ja nur die Kampagne spielen, notfalls mal ausgeliehen. Jetzt habe ich richtig Bock auf den Multiplayer. Aber auch trotzdem natürlich will ich Koop spielen. Das wird nicht aus den Augen verloren.
Ja, die Reiz habe ich bei GS auch. Ich will auf jeden Fall die Kampagne auch nochmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Also die Motivation habe ich bei diesem Spiel einfach, weil es mich dann so angefixt hat. Und ich will es auf jeden Fall auch mal zu viel zocken. Also...
Aber ich will es mit Leuten zocken, die nicht wild durchrennen und alle Zwischensequenzen überspringen. Auf sowas habe ich keinen Bock. Ich bleibe einfach gerne mal stehen und gucke ein kaputtes Haus an oder so. Weil ich stehe da auch gerne und genieße
die Grafik.
Ist, und dann gucke ich mich um und mein Squad ist weg.
Das ist voll wieder Solo. Also ich weiß nicht, eigentlich finde ich diesen Koop-Gedanken auch mal geil, aber man fühlt sich immer irgendwie ein bisschen gehetzt.
Ja, die Leute
spielen das immer eigentlich.
Deswegen spielt man es auch
go, go, go.
Ja, erstmal allein und dann mit anderen.
Also der Gedanke wirklich mit einem Kumpel halt wirklich dieses intensive Szenario, wie auch jetzt bei Resistance 3 oder so, dann zu durchleben. gleichzeitig da durchzuspielen, sich gegenseitig den Rücken zu decken und sowas und hier, da, Fire in the Hole, guck mal da. Und so,
ich finde halt immer,
das aber man hält sich halt so durch, bleibt
mal stehen. Ich finde viel schlimmer immer, dass der ganze Shit-Talk, den man dabei macht, einen komplett aus der Atmosphäre
aussieht.
Weil das Spiel versucht, irgendwie eine beklemmende Atmosphäre aufzubauen und bei uns beiden wäre das dann immer so, guck mal, das Alien sieht aus wie deine Mutter. Ne?
Oder ich habe einen Kumpel Resident Evil 5 gespielt und da kommt halt immer den einigen die Köpfe abschießt und diese riesen Tentakel aus ihrer Rumwackel. Ich meine auch nur, ich gerade wieder Hardcore am Headbang. Ja. Musst du das Video
umklären. Ein witziger Kumpel.
Der ist ziemlich witzig.
Ja, aber abgesehen davon habe ich auch was gespielt, was wir noch gar nicht besprochen haben. Und zwar ein ganz retro-lastiges Point-and-Click-Adventure.
Stimmt.
Jiminy Rue, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall für Adventure-Fans ein Blick wert. Das Ding ist total retro durch und durch. Erstmal schockt das einige mit einer 640er Auflösung. Grob pixelig, keine Details, keine Gesichtsanimation, nichts. Wirklich retro.
Wie damals.
Genau, also das Ding. Das
ist tief geil.
Das Ding ist ja schon eine Zeitreise,
ja. Das ist ja, man muss ja sagen, 640 Auflösung ist ja schon HD für damals.
War damals VGA oder so?
Damals, ich finde, dass das Spiel auf den Screenshots eigentlich viel pixeliger aussieht als ältere
ältere Spiele, ja.
Also es sieht pixeliger aus irgendwie als Monkey Island 1 oder so. Vielleicht wegen der vielen Details.
Vielleicht sogar mutwillig, man weiß es nicht.
So, also das finde ich schon fast ein bisschen zu viel. So, und Beneath the Steel Sky sieht auch nicht so krass pixelig,
ja, obwohl. Ah, das ist schon sehr, sehr pixelig. Aber wenn sich davon jetzt erstmal nicht abschrecken lässt, so zur Story, das hatten wir vorhin schon ein paar Mal wieder genannt, diesen Vergleich mit Blade Runner und Cyberpunk. Das Ding ist auch wieder so in diesem Szenario angesiedelt. Okay. Und man kommt da halt auf einem sehr verregneten Planeten an, spielt einen Kopf in einem Mantel, rauchend, also wirklich denkt sich erstmal, hey, ich spiele Blade Runner. Und heißt, ja, triff dich mit einem Informanten, gehst da hin und du wirst einfach in die Story geschmissen, ohne zu wissen, was los ist. Baut sich nach und nach auf. Und das Interessante an dieser Erzählweise ist halt immer, wenn es dann spannend wird, so, also du spielst zum Beispiel jetzt eine halbe Stunde mit diesem Kopf, dann fängst du an, da verwickelt zu werden in so eine Mafia-Geschichte, auf einmal wirst du gejagt und dann wird spannend und bam, cut, du spielst einen anderen Charakter. Und da wachst du dann auch auf so einer Forschungsstation, ähnlich wie bei Portal, als Versuchskaninchen, hast du eine Stimme, die sagt, mach mal das, mach mal das. Hast du fein gemacht, kriegst was zu essen und ist geschlafen, so ungefähr. Wenn du da was herausgefunden hast, so das, was hier eigentlich los ist, dann wieder cut, wieder zurück zu dem Blade Runner-Szenario. Also du wechselst immer dann, wenn es aufregend wird. Das hat mich so an Dan Brown-Geschichten hatten wir auch schon mal. Immer wenn du fünf Seiten spannend hast, dann wieder anderer Abschnitt. Und so ist halt dieses Spiel aufgebaut.
Danke, Pulp Fiction.
Später im Spiel kommt man dann noch dazu, dass man auf... Hab das.
Der war doch lustig.
Ja, ne? Die werden auch nicht mehr zum Podcast kommen.
Ja. Ja, später im Spiel kann man dann auch jederzeit auf Wunsch halt zwischen diesen Rollen hin und her switchen, weil es dann nicht mehr elementar ist. Aber es ist großartig erzählt. Die Rätsel halten sich vom Schwierigkeitsgrad wirklich in Grenzen, weil das Inventar auch sehr klein und übersichtlich ist. Also du hast jetzt nicht so ein Inventar wie früher, wo du bei Monkey Island langläufst und alles mitnimmst. Bananenschale, Stock und abgebrochene Walnuss oder so, sondern hier hast du wirklich nur zwei, drei Sachen. Da ist nichts mit kombinieren oder einsetzen, sondern wirklich nur greifen, angucken, reden. Ja. Das war's.
So also die drei Hauptkörper
sind eigentlich Monkey Island 3 auch eingeführt hat, muss man dazu
sagen. Sehr, sehr löblich. Also für Adventure-Fans ein Blick wert. Wer sich jetzt von der Grafik wirklich nicht abschrecken lässt.
Warum ist es nur eine 8? Im Vergleich jetzt zu Harveys neue Augen.
Ja, es gab natürlich zum Beispiel auch so ein paar Sachen, die mich dann ein bisschen gestört haben. Das ist dann Meckern auf hohem Niveau. Es gibt so Schießeinlagen. Da stört man sich erstmal so dran. Adventure-Schießeinlagen.
Das verbleibt man auch.
Wie ASD-Steuerung. Da gehst du dann halt in Deckung. So. Und musst im wichtigen Moment halt aus der Deckung hervorkommen. Hast eine gewisse Anzahl nur an Munition. Wenn du selber getroffen bist, kannst du sterben. Das ist auch jetzt nicht so irgendwie Standard in Adventures, dass du sterben kannst.
Ich glaube, sowas gibt es bei Snatcher. Gibt es das, glaube ich, auch mit diesen Schießeinlagen.
Und diese Schießeinlagen haben sich halt so ein bisschen hakelig gesteuert. Also man muss dann zum Beispiel auch eine Taste extra drücken, um Luft anzuhalten und genauer zu zielen, wie bei einem Sniper-Spiel, damit du dann wirklich einen tödlichen Kopftreffer landest. Und die gehen halt auch mal in Deckung, die Gegner. Das heißt, du musst immer einen Moment abwarten, wo die aus der Deckung rauskommen, dann rauskommen, die Taste drücken zum Lufthalten, hoffen, dass du nicht getroffen wirst und dann schießen. Wenn du das, bis du das verinnerlicht hast, stirbst du halt ein paar Bildschirmtode. Und das kommt halt öfters mal vor. Das hätte man vielleicht auch weglassen können oder anders lösen.
Aber schön, dass Adventures wieder am Leben sind, obwohl ich glaube, mittlerweile sind sie ja völliges Nischenpublikum. Also es gab ja mal so eine so eine Hochzeit vor kurzem, so vor ein paar Jahren, wo Adventures plötzlich so richtig angesagt waren, wo so eine Spiele wie Jack Keane und so kamen.
Ja, die alle zum Vollpreis.
Ja, ja, zum Vollpreis und richtig große Titel. Und ich glaube, da geht es jetzt wieder zurück, weil alles, was jetzt so rauskommt, so diese Edna bricht aus Fortsetzung, der Harveys Augen oder jetzt das, was du gehabt hast, oder was da jetzt noch so eine Entwicklung ist, sind alles eher so, das wirkt halt so ein bisschen so wie Independent.
Ja, das Spiel ist auch übrigens eine Independent-Entwicklung von einem einzigen Mann halt. Ein Student hat das irgendwie vor einiger Zeit gemacht, dafür auch einen Preis bekommen. Wenn man das jetzt wiederum berücksichtigt, dass es ein Ein-Mann-Projekt ist, Hammer.
Hätte er mal was mit Plötzing gemacht, dann wäre er jetzt ein Multimillionär.
Aber nee. Aber trotzdem finde ich das geil mit den Adventures, weil die halt immer noch ein geiles Niveau haben dafür, dass es ein Nischenprodukt ist. Also ich meine, es geht ja bei dem Genre aus. Du kriegst ja leider keine geilen Nischen-Weltraum-Shooter oder so, ja? Weil das ja auch wieder so eine Megaproduktion sein müssten. So, um überhaupt noch heute mithalten zu können.
Ja, es ist halt schlimm, wie du vorhin schon sagtest, es erzählt eine Geschichte ohne groß Geballere und nicht trotzdem mit viel Atmosphäre.
Adventure ist halt immer noch irgendwie total geil. Du sitzt da vorne, es ist super entspannt. Ich meine, es ist mitunter ein bisschen so, du musst auch Geduld mitbringen, klar. Ja. Also, wenn du nicht weiterkommst, dann klickst du dich halt von Bildschirm zu Bildschirm und das ist ein bisschen ätzend, aber ich finde das irgendwie immer noch super entspannt, da zu sitzen, keinen Zeitdruck zu haben. Du wirst nicht gleich von allen Seiten geballert, irgendwie. Kannst du ein bisschen überlegen, kannst die Atmosphäre voll auskosten, die ganzen Bilder. Und das reizt mich auch nach wie vor und ich finde cool, dass das da noch so ein hohes Niveau hat und auch so verschiedenartig ist vom Stil, was du ja früher nicht hattest sogar. Das ist ja ein gewisses grafisches Niveau und die sahen vielleicht vom Szenario anders aus. Aber jetzt habe ich neue Augen, ist ja ein ganz anderes Stil als
dieses. Ja, das ist so dieses
Zeichen. Wieder ein anderes Stil als die Deck 13 Sachen da, die ja diesen 3D-Comic-Stil irgendwie haben.
Ja, ich finde diese Entwicklung sehr löblich und das hat ja auch immer kaum Hardware-Anforderungen. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich habe keinen großen PC zu Hause, ich spiele auf dem Notebook, sowas halt und da läuft alles, da läuft jedes
Adventure. Und ich mag halt die polygonalen Sachen bei den Point-and-Click-Adventures eigentlich nicht, weil die sehen halt immer noch schwach aus.
Das war für mich als bei Monkey Island auch der Tiefpunkt, als dann dieses Monkey Island 3D kam. Das ist das einzige Monkey Island, was ich nicht durchgespielt habe, weil es fehlte mir irgendwie dieses Gefühl von Liebe zum Detail einfach, ja, so was Monkey Island mal ausgemacht hat.
Wurde dann auch zu absurd irgendwie.
Telltale misst das ja, also bei Telltale sind das ja immer eine Mischung. Also die neuen Monkey Islands, die neuen Sam & Max ist ja...
Aber ich mag trotzdem den Stil nicht, also es wirkt mir halt dann doch ein bisschen zu detailarm und zu simpel.
Ich mag Adventures, aber ein bisschen so ganz klassisch 2D sein und davon auch gerne mehr, wenn sie wieder so gut sind.
Ja. Also da ist es, wenn die gerendert sind, geiler. Also gerenderter Hintergrund und dann vielleicht ein paar Polygon.
So Blade-Runner-mäßig. Ja. Gut, dann sind wir jetzt bei den News. Dann müssen wir auch eine Menge aufholen.
Was hast du denn gespielt? Hast du es gerade gesagt?
Na, ich hab Gears of War gespielt. Ich habe, wie gesagt, die meiste Zeit, muss ich sagen, der letzten zwei Knister am besten ganz nah am Podcast.
Ich habe schon versucht, wegzunehmen.
Hat man aber nicht gemerkt. Nee. Ich habe sehr viel Deus Ex Human Revolution gespielt, wie gesagt, jetzt der zweite Durchlauf. Und jetzt ist halt bei mir, jetzt bin ich da am Flow drin. Ich glaube, ich bin jetzt bei 50 oder 60 Stunden Deus Ex.
Hat also
jetzt
ordentlich Klebekraft.
Hat ordentlich Klebekraft, klebt wirklich wie das Gesicht deiner Mutti.
richtig, der war top.
Diablo 3. Habe ich auch kurz gespielt, wie gesagt. Ich habe Dragon Age 2 noch jetzt angefangen.
Hast du den ersten Teil überhaupt gespielt?
Nee. Aber haben wir schon mal drüber gesprochen. Der erste Teil hat mich verloren beim Magierturm. Das war mir zu blöd. Und deswegen, Dragon Age 2 hat so viel Kritik einstecken müssen. Und bis jetzt gefällt mir das tausendmal besser als Dragon Age 1. Weil es eben genauso diese Vercasualisierung ist, die mir so gut gefällt an dem Spiel. Es ist alles ein bisschen einfacher, ein bisschen linearer, das Kampfsystem ist nicht mehr so anspruchsvoll, man muss auch nicht pausieren, um
welche das zu gehen. Muss man aber auch mal sagen, der Vorteil dann doch an den öffentlichen Spieletests oder so zu solchen Sachen, du kannst dich mittlerweile dadurch, dass du darüber informiert bist, viel besser darauf einstellen. Wenn, glaube ich, jetzt zu Dragon Age 2, weißt du, du musst es eher so als Zwischenepisode sehen, die nicht ganz so episch ist wie der erste Teil, sondern halt vielleicht so eine kleinere Geschichte erzählt, so alles ein bisschen einfacher. Ich glaube, dann hast du viel mehr Spaß an diesem Spiel, als wenn du jetzt diese Mega-Fortsetzung erwartest, die alle erwartet haben, als es dann rausgekommen ist.
Ja, ja. Na und vor allem, weil wie gesagt, mir gefällt das halt eben, dass ich diesen, ich finde diesen Horf, den Typen, den Hauptdarsteller halt eben, der ist wirklich mal ein ausgearbeiteter Typ. Also der ist jetzt, der kann sprechen, der hat eine Familiengeschichte, der ist mit seiner Familie da in der Kirkwall und das Ganze auch mit einem Heimathaus und das sagt mir jetzt alles viel mehr zu als dieses etwas doch sehr lose System bei Dragon Age 1, wo du diese große Karte hattest und dann konntest du irgendwie drei Gebiete auswählen, wo du hinlatschen konntest und dann gingen da die größeren Sachen los. Das ist jetzt alles ein bisschen gestreamlined worden und natürlich ein bisschen messeffektisiert, aber ich habe zum Beispiel auch kein Problem mit diesen ewig redundanten Wiederholungsmissionen, hol mir mal das und das aus dem Haus, wo ich dann immer dasselbe Haus latsche und sowas.
Das ist mein Xenoblade gestehlt.
Ja, genau, oder World of Warcraft, also kein Problem. Nee, das waren so meine Spiele, aber wie gesagt, die meisten, also gerade Gears und so, hatten wir ja nur schon mehrmals drin, deswegen Genug davon. Für die News. Wir hatten über Dead Space 2 gesprochen. Danke, Johannes, weil du nochmal die 10 von 10 Wertung genannt hast. Deswegen sind wir gespannt, was Dead Space 3 uns bieten wird. Die 11 von 10 auf alle Fälle, die Zeichen, dass Dead Space 3 in der Entwicklung ist, dürften keinen überraschen. Aber sie sind natürlich jetzt wieder ein bisschen angeheizt worden durch Bilder aus, glaube ich, dem Entwicklerstudio, wo oben an der Decke schon so ein Dead Space 3 Plakat war. Genau. Aber dass das in der Entwicklung ist, ist kein Zweifel. Ihr hättet das auch deutlich gesagt.
Die Frage ist halt einfach nur, wann es kommt.
Ja, genau. Und ich meine, Dead Space 2 kam jetzt, war das Anfang dieses Jahres?
Ja.
Also will ich ja nicht vor 2013, also im Zwei-Jahres-Rhythmus damit rechnen. Und mal gucken, wird bestimmt wieder ganz gut die Hölle auf Erden präsentieren. Mit den Necromorphs. Aber
schön, schön gesagt, auch schön flüssig.
Ja. dann natürlich eine sehr interessante News diese Woche war, dass ein neues Homefront kommt. Aber oh, die Sache ist...
Nee, Homefront, ich war schon wieder bei Homeworld.
Nee, neues Homefront.
Ach du Scheiße.
Und na, dass ein neues Homefront kommen würde, war ja klar, weil THQ so viel Geld ins Marketing dieser Marke gebacken hat, dass sie davon nicht wieder runtergehen können. Aber das Interessante ist natürlich, von wem es kommt, nämlich von Crytek UK. Und das sind die Leute von Free Radicals, die, wie du weißt, Timesplit das gemacht haben. Und da sind wir mal gespannt. Zumindest wissen wir, dass dieses Studio weiß, wie man einen geilen Multiplayer machen kann. Deswegen mal gucken.
Ja, Multiplayer war noch das Beste an dem Spiel.
Ja. Also da streiten sich so die Leute. Also es gibt Leute, die den richtig geil fanden, aber es gibt auch viele, die den Homefront-Multiplayer auch nicht mochten. Also.
Trotzdem war er besser als die Kampagne.
Ja, das mag wohl sein. Bestimmt auch, weil nicht so viele Kinder da zusehen mussten, wie ihre Eltern erschossen werden.
Wer weiß.
Max Payne 3 haben wir erstmal einen Trailer gehabt diese Woche.
Cool. Ja, ich war 2 Wochen im Urlaub.
Nee, das Game ist so eine Mischung.
Doch,
ja. Genau, so eine Mischung. Auf alle Fälle zeigt er eben, dass bei Max Payne 3 anscheinend so eine große Zeitreisegeschichte stattfindet. Also jedenfalls, dass man da irgendwie immer so von dem alten Max Payne, der so ein bisschen aussieht wie der Max Payne 2 Typ, springt dann in die Zukunft und dann wieder zurück und dann ist man plötzlich dann da irgendwo auf Kuba oder wo das heißt oder in Florida und da hat plötzlich eine Glatze, da sieht sich die Haare ab.
Sao Paulo,
meinst du? Sao Paulo, genau.
Ja, also ich habe leider, zu Max Payne fehlt mir einfach der Bezug, weil ich kein PC-Mensch bin.
Nein, hübsch.
Was?
Ich glaube, so auf Konsolen.
Ja. Was natürlich besonders fies war, dass sie die Musik von Max Payne 1 gleich so, diese Menümusik, diese richtig geile Musik, die haben sie gleich im Trailer gemacht. Genau, da haben sie natürlich jeden Fan schon wieder an der Angel, mich inklusive.
Allerdings.
Aber ich diesen glatzen Max Payne kann ich noch nichts anfangen.
Ja, ich glaube, wenn das 50 repräsentiert wird, dann ist das
zuversichtlich sein.
Ich habe da auch Bock drauf.
Ich sag mal so gesagt, ich hatte vorher keinen Bezug, aber das, was ich gesehen habe, hat mir auch gefallen. Also ich finde es cool. Ich habe auch Bock, dass
also
das
Max Payne 1 und 2 sind einfach wirklich. Hammer.
Jupp. Eine 11 von 10.
Nee, das ist nicht wirklich so. Was mich immer gestört hat, waren die Endbosse so, weil die waren mir dann schon wieder zu over the top. So, weil der Rest des Spiels war irgendwie schon so erdiges Action-Szenario natürlich. Klar, der coole Teil. Ja, aber so, naja, gegen so einen Hubschrauber, der kämpfen dann am Ende und auch der.
Danke für den Spoiler für alle,
die
das
ja. Die aber nicht gerade melden können. So, und dann, ja, stimmt, aber jetzt hätte ich beinahe was gesagt, wo ich wirklich gespoilert hatte nach, was weiß ich, wie viel der Mann ist jetzt weiter rausgekommen.
Ach, vor 16 Jahren oder so. Ja. 2 Final Fantasy News haben wir. Einmal Final Fantasy 13-2 oder 13-2 kommt auch auf der Xbox nur auf einer Disc, was nichts anderes heißt als, wir hatten für dieses Spiel nicht so viel Geld, dass wir da groß gerendert haben, sondern wir zeigen die Zwischensequenzen fast alle mit Ingame-Grafik und sparen eine Menge Geld.
Und das Tutorial geht auch bis 1 Stunde statt.
Und man sieht dadurch auch die Rüstungen in den Zwischensequenzen, die man selber angelegt hat.
Was so an sich ja kein schlechtes Argument ist, ich meine, okay, man ist jetzt wieder so, ist ein bisschen
unfair, sowieso so schön,
ist ich meine, unfair darauf rumzuhacken, weil bei Mass Effect 2, was wir alle lieben und so, ist es genauso. Da sind alle Zwischensequenzen in der Ingame-Grafik, aber
und sieht gut aus.
Bei Final Fantasy muss man leider eben trotzdem sagen, irgendwie, man spielt es ja auch, um diese hammergeilen Render-Sequenzen zu sehen. Und das ist jedenfalls bei Final Fantasy 13.2 stark zurückgeschraubt. Allerdings gab es auch die Bestätigung, es gibt, glaube ich, nächstes Jahr Final Fantasy 10 HD für PS3 und für Vita. Also kann man dieses Spiel nochmal nachholen, wer nochmal wieder Blitzball spielen möchte.
Nee, weil ich hab das angefangen, ich fand das super geil. Aber ja. Das hat ja auch eine schlechte Paaranpassung, weil es so langsam war und auch gestaucht auch noch von der Grafik. Weil ich fand das atmosphärisch, war das der Hammer und auch das Kampfsystem, das ganze Sphäro-Bild, das hat mir total gefallen.
Ja, diese
Phantasom-Geschichte. Wieder zu lang irgendwie, als dass ich dann immer irgendwie dranbleibe. Aber das ist natürlich geil. Da freue ich mich.
Vor allem, weil ich bin jetzt gespannt, wie sie das so technisch machen. Also weil das waren ja auch für vorgerenderte Sachen und sowas. Ob sie bei den, das war ja auch wieder bei Final Fantasy X schon diese nahtlose Mischung aus, du hast eine CGI-Sequenz und die geht dann in Spielgrafik über. Und wenn man das jetzt ohne Probleme auch sehr gut in HD umsetzen kann, dann naja, dann am Ende steht Final Fantasy VII halt wieder. Also wenn ja, das technisch geht.
PlayStation 1
gerade. Ich weiß, ja, aber wo ein Wille ist auch ein Renderer. Syndicate, Fortsetzung, yippie, ist ein Ego-Shooter.
Ein taktischer Ego-Shooter.
Was meinst du, Nils?
Ich glaube nicht.
Also wenn, letztendlich, mir ist es ja, ich habe ja Syndicate nie richtig gespielt, so, mir geht es eigentlich da wirklich nur ums Szenario. Ja? Aber Ego-Shooter klingt halt immer nach eben die ganze Zeit so. Das ist ein bisschen schwach. Also Ego-Shooter, Deus Ex, Cyberpunk, auch geil, ja. Und deswegen
das finde ich aber das einzig Geile an Syndicate. Erstmal A, es ist ja wie gesagt von Starbreeze. Also die haben ja richtig was auf dem Kasten. Das sind ja die Leute, die auch Chronicles of Riddick gemacht haben. Deswegen denke ich mal, wird es
genau schon Brett sein. The Darkness ist auch von dem.
Ja.
Ja,
genau.
Aber nur der erste.
Ja. Ja, klar, der zweite von einem anderen Team. Ich weiß nicht, ist das zweite nicht von dem Team, das sogar Bioshock 2 gemacht hat? Nee, weiß ich gar nicht. Jedenfalls, wir sind jetzt bei Starbreeze und Starbreeze, wie gesagt, also die können halt einiges auch cineastisch halt, dieses gerade Chronicles of Riddick war ja ziemlich geil mit Vin Diesel und immer dieses geile so in diese Nachladestation, wenn er sich dann immer diese Nadel dann nimmt, genau, für die Energie. Und ich finde einfach geil, wenn jemand wie ich, der jetzt gerade 50 Stunden lang Deus Ex durchsuchtet, guckt natürlich schon so, wo ist am Horizont das nächste Deus Ex? Und in diesem scheiß Cyberpunk-Setting gibt es ja so wenig. Und da bin ich froh, dass Syndicate genau in diese Richtung schlägt, weil auch wenn sich das anders anfühlt, ist es auf alle Fälle wieder in diesem Setting. Und Bioshock Infinite vielleicht ist halt
kein Cyberpunk,
ist ja mehr Steampunk.
Genau. Aber Steampunk ist ja auch geil, da gibt es ja noch weniger.
Ja, gibt es ja gar nicht.
Aber es ist Bioshock. Viele, denke ich, sind auch von diesem Genre jetzt halt doch verschreckt, dass es dann was ein ganz anderes wird wieder.
Ach, also, das halte ich alles für Quatsch, wer ist dann da draußen wirklich noch der noch Syndicate damals gespielt hat. Das sind ja Leute wie wir, die so fast im Rollstuhl sitzen.
Und ihr müsst
auch super schwer sein. Ja. Es war super schwer. Es ist auch sowas, dieses Syndicate-Spielprinzip ist doch dann auch schon eigentlich so durch Spiele wie Kommandos aufgenommen worden und verbessert worden. Und
Gott, die Kommandos war auch so geil.
Und so schwer. Und
aber geil.
In die Sichtlinien, ja. Und Kommandos wurde dann auch 3D mit irgendwie Kommandos 3 und dann war die Serie
ja, der vierte tot.
Oder war das der vierte? Ja. Der vierte war das der
Ego? Der Ego-Shooter, genau.
Ja, genau. Das war der Schrott. Der dritte war aber echte 3D-Grafik. Die anderen waren noch so eine vorgerenderten.
Nee.
Da konntest du das auch die Räume rein, die konntest du drehen.
Genau, aber im zweiten Teil konntest du auch die Perspektive wechseln schon.
Ja, aber ich glaube nur in 4 Schritten.
Ja, das ist ja trotzdem eine.
Ist aber keine
Ebene. Ja, das ist eine Karte,
wo das ist kein
Echtes. Sah geil aus.
Ja, sah geil aus. aber ich glaube, so dieses Spielprinzip so isometrisch, 4 Leute durch die Gegend schieben. Was so, das ist ein bisschen so Ballerskate-mäßig oder so. Ich glaube, das ist
einfach gar nicht. Man könnte ja auch aus einem Ego-Shooter wieder so einen taktischen Ego-Shooter machen, so, wo dann du einen Commander spielst, der halt 3 weitere Leute irgendwie dirigiert. Gab es dann auch gerade auf der letzten Konsolengeneration, ich glaube, dass das hier.
Star Wars,
genau. Ja. Oder wie hieß denn das andere
noch? Ghost Recon.
Militärische. Ja, Ghost Recon, aber ich meine noch ein anderes. Wie hieß denn das? Das war irgendwie auch so ein Nischtitel. Scheißegal. Aber ich glaube, das spielt doch heute auch keiner mehr.
Auf alle Fälle, wenn du, also ich glaube, was die Fans auch sehen müssen, ist, entweder sie bekommen ein Syndicate, was ein 5-Mann-Team macht, in seiner Freizeit, dann bekommen sie sowas eben, was, wie heißt das jetzt?
Kartell.
Dann bekommen sie sowas, das sieht dann halt, ist vielleicht so geistiger Nachfolger, aber wenn sie halt so wirklich so diese Syndicate-Welt wieder so als AAA-Titel haben wollen, der 50 Millionen kostet, dann kann es am Ende fast nur ein Ego-Shooter werden. Weil das ist das einzige Genre, wo man heutzutage noch Geld verdienen kann,
ja, im Rollenspiel.
Was vielleicht dann
oder Action
Rollenspiel. Spiel. Und dann wird es bestimmt Durchschnitt und geht in der Masse runter. Und wird dem Namen nicht gerecht.
Also genau, wir haben eigentlich, also wenn wir mal Rennspiele auslassen, gibt es jetzt wirklich nur noch so dieses Action-Rollenspiel Third-Person-Action-Adventure. Genau, das sind eigentlich so dieses bestimmende und diese Genres gehen ja immer mehr ineinander über. Also ist ganz, ganz witzig, das ist eigentlich so, die anderen Genres sind alle nur noch so in Richtung Indie.
Ja, oder auf ihrem Oldschool, auf ihrer Oldschool-Schiene. Ja. Also im Rennspielgenre kann sich ja nicht so viel tun. Prügelspiele, naja, da tut sich einfach nichts. So, auch wenn es saumäßig viele Titel in der Hinsicht gibt, aber da passiert nicht wirklich mehr was. Und bei diesen Independent- und Download-Sachen, da funktioniert diese Retro-Schiene halt auch einfach so gut, weil dann so alte Konzepte auf alte Shooter-Maps dann so schön aufgewertet, die fühlen sich dann trotzdem richtig frisch an, weil sie auch ein paar Gameplay-Clipper haben. wodurch die nicht mehr so ganz so oldschool und unzugänglich sind.
Ja, aber so Simulationen fast völlig weg. Es gibt jetzt nur noch so Ace Combat und das war's. Es gibt gar keine Flugsimulationen mehr, es gibt keine Weltraumsimulationen mehr, obwohl hatten wir ja auch als News irgendwie angeblich ja Chris Roberts irgendwie mit einer Firma, die Wing Commander Productions heißt oder so.
Ich glaube aber, das kommt wieder. Und wenn es nur für einen Teil wiederkommt, ja, der so richtig mega Aufwand
produziert also, wurde. Für mich wäre es schön, weil danach könnte ich beruhigt sterben. Ich will noch einmal mal
kennen. Das ist eigentlich uns hier gefallen und schon vorher.
Ja, nein, ich finde, also die Gerüchte für den neuen Wing Commander waren ja wirklich so, dass er, das klang alles zu sehr nach einem Fanboy-Traum, weil Chris Roberts eben, wie gesagt, mit Wing Commander Productions am neuen Projekt arbeitet, was er mit irgendwie 20 bis 30 Millionen Dollar kalkuliert und wo er halt wieder als Darsteller Mark Hamill und ich glaube sogar Malcolm McDowell und sowas wieder mit dabei haben wollte.
Er muss sich natürlich. Mark Hamill ist so alt wie Malcolm McDowell damals, ja?
Ja, ja, muss man halt lange überlegen, weil also, nee, ich glaube Mark Hamill sieht mittlerweile älter aus als Malcolm McDowell. Also, naja, schauen wir mal. Sagen wir noch, wir haben On Live, der in UK startet. Das ist dieser Streaming-Dienst, den du auf jede Plattform, die du hast, ob das jetzt irgendwie iPad, PC, sonst was ist, halt irgendwie geile Spiele streamen. Zumindest in Anführungsstrichen geile Spiele, die dir halt haben. Die haben auch einige aktuelle Sachen, so von EA. Ich bin gespannt. Ich denke mal, nächstes Jahr kommt das in Deutschland. Und da ich ja jetzt zum Beispiel wieder MacBook-Benutzer bin, finde ich die Idee natürlich so an sich gar nicht schlecht, dass man halt auf Geräten, die selber nicht vielleicht so leistungsfähig sind, aber halt trotzdem irgendwie sein Crysis 2 spielen kann, wenn man eine schnelle Internetanbindung hat und damit leben kann, dass das nicht so richtiges HD ist, sondern halt so ein Mischmasch. Also.
Wie darf man sich das mit dem Mischmasch vorstellen?
Nein, das ist halt, also, wie gesagt, ist halt so eine technische Sache. Also läuft so angeblich so auf einer Auflösung wie 720p, aber es kann halt nicht immer diese volle Auflösung liefern. Das heißt, du hast manchmal vielleicht so ein bisschen Artefakte oder du hast so ein bisschen verschwommene Sachen. Je nachdem, wie deine Internetverbindung ist, das skaliert sich so ein bisschen. Das ist halt wie beim Videostreaming. Das kennst du, wenn du zum Beispiel jetzt über Xbox oder über die PlayStation einen Film in HD streamst. Der ist halt nicht immer perfekt so dieses 1080p-Bild wie von der Blu-ray. Das manchmal kann das ein bisschen kompensieren und so, aber gerade jetzt, wo wir wissen ja nicht, wann die nächste Konsolengeneration kommt und ob sie überhaupt kommt. Ob die jetzt 2012 kommt, 2013
oder so. Wenn, dann ein bisschen Google mit.
Und ja, Apple. Und da ist natürlich die spannende Frage. Die spannende Frage ist natürlich, könnte es wirklich so sein, dass sowas wie OnLive in diese Bresche reinschneidet und dafür sorgt, dass es gar keinen Bedarf mehr gibt an diesen neuen Konsolengenerationen, weil natürlich so ein Dienst wie OnLive, der muss nie wieder ausgetauscht werden. Da reicht es, wenn du auf Serverseite deine neuen Updates und sowas fährst.
Ja klar, also es klang ja schon vor 2 Jahren eben, vom Prinzip her ziemlich beeindruckend.
Natürlich die Spielehersteller, natürlich, also das Problem ist halt ganz klar, momentan sind halt mit der größten Spielehersteller entweder Hardwarehersteller, Nintendo, Microsoft und Sony, die übers Verrecken ihre Spiele nicht auf so einen Dienst bringen. Mal gucken. On Live, wie gesagt, in Amerika scheint das wohl schon einigermaßen erfolgreich zu laufen. Und die Hardware ist zumindest auch spottbillig. Ich glaube, du kannst ja mit jedem PC klar spielen. Du kannst aber auch für den Fernseher so eine On-Live-Box kaufen, die kostet irgendwie $70 oder so und mit einem Controller. Und die schließt du dann einfach an den Fernseher an und an Netzwerkdose mit dem anderen Ende. Also könntest du sogar du installieren. Ansonsten, als letzten Newsblock eben noch, wir hatten natürlich die Tokyo Game Show und die war natürlich eigentlich vor allem für zwei Hersteller interessant, nämlich für Sony und Nintendo und für die beiden ging es nur um ihre Handhelds. Man hatte das Gefühl irgendwie in Tokio, dass das letzte Gefecht eben der beiden Handheld-Hersteller ist. Und okay, wir haben jetzt hier 2, 3 DS-Besitzer sitzen, ihr kriegt einen zweiten Analogstick. hast du es gesehen?
Na, wenn das immer noch dasselbe Bild ist wie das, was wir also vor meinem Urlaub da vor 2 Wochen da irgendwie schon in einer News hatten.
Ja, ja, das dann ist genau das. Also wie gesagt, der 3DS und das fängt glaube ich an mit Monster Hunter 4 von Capcom. Da ist halt dieses 20 Euro teure Plastik.
Das sind doch 20 Euro, ne?
Nicht 10. Ja, nee, 20. Also Einschiebeding drin. Und es wurde schon angekündigt, dass es mindestens im nächsten Jahr 4-5 Spiele gibt, die es auch unterstützen, darunter auch Metal Gear Solid Snake Eater. Snake Eater. Ja, also jetzt ist natürlich die Frage, ist das wie auf einer Peinlichkeitsskala von 0 bis 10, wie peinlich ist das?
Eine 11! Nein, also das ist mega peinlich. Also ich finde
ist das wie Motion Plus peinlich oder so?
Nein, das ist Virtual Boy peinlich, ja, finde ich. Also Motion Plus, ja, stimmt eigentlich auch schon eine ganz gute Nummer, vor allem weil es zu wenig unterstützt wurde. Hier weißt du ja wenigstens, dass es einfach krass unterstützt werden wird. So, und spätestens wenn das 2DS, 3DS-Modell rauskommt, das dann standardmäßig zwei Analogsticks hat, ist die Sache ja sowieso geritzt. Es ist einfach von vornherein bescheuert gewesen, da nur einen reinzubauen. So, zumal, naja, wie gesagt, so der 3DS ist ja technisch sowieso nicht so richtig gut zusammengeschustert. Aber ich finde das einfach nur, also es ist gerotten hässlich. Es
kommt auf alle Fälle nicht mehr dieses Jahr, glaube ich.
Selbst für Nintendo irgendwie unglaublich unpassend, klobig, räudig aus. 20 Euro ist saumäßig viel dafür, dass der 3DS, den ja jetzt einige wahrscheinlich schon als Erstkäufer also für 250 Euro gekauft haben oder so, da nochmal 270 draus zu machen.
Abgesehen davon, dass du das Ding auch irgendwo in meine Tasche stecken kannst. Und dann ist dieses Ding drumherum.
Das wäre vielleicht noch sinnvoll, wenn da irgendwie jetzt noch so ein Akkuzusatz dran wäre, ja, damit der DS nochmal 10 Stunden länger läuft. Der 3DS, aber ansonsten finde ich das einfach nur furchtbar. Zumal, also wer nicht wirklich total verblödet ist, der weiß halt einfach, dass Nintendo da irgendwie mit einer zweiten Form nachlegen wird oder muss, ja, um mit dieser PlayStation Vita mitzuhalten.
Ja, vor allem ist es auch, ist es wirklich damit von auszugehen, dass Nintendo, egal wie viel Geld sie Capcom gezahlt haben, die müssen davon ausgehen, dass Monster Hunter 4 auch für die PS Vita kommt. Das haben sie zwar bis jetzt noch nicht gesagt und bis jetzt klingt es so, als ob das für 3DS exklusiv ist, aber wenn man sich überlegt, wie viel Monster Hunter in Japan, wie viel das verkauft hat auf der PSP, das ist ja da ein Millionenzähler.
Ja, der dritte Teil kommt ja jetzt auch erst später für die PlayStation. Die
ja, aber ich meine, wer jetzt wirklich ein Monster Hunter unterwegs spielen will, auch in Japan, also, der muss ja wissen, dass er auf die Vita-Version warten muss.
Weil aber ich glaube, das ist nicht die Mentalität der Japaner, irgendwie zu warten. Ja, also okay. Wenn sie schon alle 3DS haben, das wird ja auch nur ziemlich angekuppelt seit der Preissenkung, dann kommt die sich das Ding auch noch, wenn das Normalpreis hat, mit diesem Add-on.
Und sie können sich Animal Crossing kaufen.
So, und ich weiß nicht, wie
Animal Crossing gibt es ja auch für 3DS. Ich meine, sie haben ja natürlich auch die Tokyo Game Show benutzt. Ich glaube, es gab die Nintendo-Pressekonferenz war 1,5 Stunden lang, da haben sie fast nur 3DS-Trailer gezeigt. Auch jetzt dieses, wo ich ja prinzipiell die super AAA-Zielgruppe bin, nämlich das Professor Layton und Ace Attorney Crossover. Da gab es auch einen ersten Trailer von, der hat mich eher abgeschreckt, weil das so mit Hexenverbrennungen und Hexenprozessen und sowas war. Sah mir jetzt alles ein bisschen zu strange aus. Schauen wir mal, aber auf alle Fälle, was man sagen kann, es gibt jetzt eine 3DS-Software-Rolle, die Software-Welle, die anfängt ins Rollen zu kommen.
Ja, das war auch schick und fein. Und ich schade, dass hoffe auch noch, dass zum Beispiel das Kid Icarus, das ich ja an sich ziemlich cool finde, im Prinzip dann auch noch irgendwie diese Unterstützung für die beiden Analogstick kriegst, Analog-Pads.
Das ist aber auch nicht immer lang.
Bekommt, ja, du bist gleichzeitig noch
hässlich. Findet deine Mutter nicht.
Die gibt doch alles, was aussieht wie Bruder. Nein, weil sonst müsste man das wieder mit Analogstick und Stylus spielen und das wäre irgendwie total furchtbar. Ich hasse das. Ja, aber nee, ist irgendwie peinlich. Virtual Boy peinlich.
Ja.
Ist echt. Aber was sagt Oscar dazu?
Ja, ich finde, das habe ich vielleicht auch schon im letzten Podcast gesagt, wenn man einen Hässlichkeitswettbewerb gewinnen will, wäre das auf jeden Fall erster Platz.
Und nach Oscar Krause mit, ja.
Was?
Nach Oscar Krause.
Ja. Ah, ich hasse
das. Oscar Krause, Platz 2.
Oh, oh nein, ich wollte
das. Platz 3, Oscar Krause.
Ey, langsam ist es nicht mehr lustig, okay?
Nee, das sagst du uns, wir müssen dich doch angucken.
Was soll ich denn jetzt noch sagen? Ich finde es doch super unhandlich, das ist doch total bescheuert, weil es einfach dieses unterwegs spielen, das spricht einfach total dagegen, das ist das absolute Paradoxon. Also jetzt da noch sowas ranzuhauen, ist völliger Quatsch und ich glaube auch, dass sie das einfach nur gemacht haben, um eine Revision rauszubringen und dann zu sagen, ja, die aber vorher brauchen sich gar nicht aufregen, ihr habt doch hier noch diesen zweiten Stick dazu und so. Das ist ja ziemlich so weiter.
Das weiß ich halt, das würde ich halt bezweifeln. Also ich habe den Eindruck, nach dieser Tokyo Game Show ist die Revision erstmal in weiter Ferne. Ich glaube nicht, dass es so schnell ein 3DS Lite geben wird, weil sie nehmen da erstmal den Druck aus dem Kessel, indem sie sagen, okay, für alle Spielhersteller, die jetzt sozusagen sagen, sie vermissen den zweiten Analogstick, wir haben diesen zweiten Analogstick, den können sich alle Leute als Zusatz kaufen. Das Problem haben wir gelöst. Und zum Zweiten, sollte es dieses Weihnachten oder so, glaube ich, in Japan noch ein 3DS geben, einen neuen, dann hätten sie den auf der Tokyo Game Show gezeigt. Also wird
Ich sage nicht bald. Ich sage, dass es einfach grundsätzlich die Basis schon mal dafür ist, zu rechtfertigen, dass man einfach eine zweite Version rausbringt, wo der Stick eben schon dran ist.
Ich denke, die kommt noch vor der Wii U raus. die zweite Version.
Die Wii U's ja wiederum erstmal deutlich nochmal verschoben waren. Hat man ja gemerkt, die ist ja auf Ende 2012 verschoben worden.
Ja, viele.
Also, ja.
Was wurde kein neues Wayfarers für die Leute erst angekündigt? Nee. Das ist sehr, sehr traurig. Ja. Aber es wäre wahrscheinlich eh wieder das Wayfarers 64 Remake 3D. Ja,
kannst du ja noch runterladen.
War live mit dem
Online-Store, ja. Du als Botschafter? Ich krieg's als Botschafter.
Ja, aber vor allem auch, weil der Bildschirm jetzt nicht mehr in der Mitte ist zwischen den beiden Handflächen. Ich meine, das mag ich so das Problem sein, aber ich denke mir dann immer so, ich setze mich doch mit dem Controller auch nicht neben dem Fernseher. Nein, aber das ist irgendwie, es ist so hässlich, es wirkt wirklich wie, oh, wie können wir uns denn jetzt noch retten von diesem Fail, den wir hier verbrochen haben mit dieser Hardware?
Mit einem noch größeren Fail.
Ja.
Ja, aber okay.
Also da scheint Nintendo irgendwie, die scheinen in purer Panik.
Es wirkt wirklich, ja, wie, es ist wie totale Panik.
Panik.
Und ja. Irgendein Quatsch.
So, ja. Weißt du, so auch die NES-Bibliothek, so, boah, hier stehen die ersten 5 Titel, so, nimm mal raus, so, noch 5 dazu, die anderen 5. So, und das war's.
Aber ich finde auch, also Panik ist, glaube ich, das ist das wirkliche Motto, was da momentan ist. Also Ratlosigkeit, Panik, Desorientierung.
PS Vita.
Ja. Na, die Vita wiederum, wie gesagt, wurde ja auch viel nochmal bekannt gegeben, was jetzt die Vita auch nicht viel attraktiver macht. Erstmal natürlich wieder Sony, wie immer, macht ein eigenes Dateiformat für die Memory Sticks. Also musste wieder die Karten von Sony kaufen, die wieder so exorbitante Apothekenpreise haben im Vergleich zu irgendwie SD-Karten oder so. Und auf der anderen Seite natürlich die Akkulaufzeit von Sony ist auch wieder ein Witz.
Also hätte ich auch mehr erwartet.
So, da war ich ein bisschen so irgendwie 3 Stunden oder so.
3 bis 5 Stunden.
Wenn du alles ausschaltest. Wenn du Bildschirmhintergrund und Sound ausschaltest. wenn du Bildschirmhintergrundlicht und sowas ausschaltest.
Wahrscheinlich müsste es denn bald funktionieren.
Ja, also vermutlich, wenn du das Ding irgendwie mit Sound und Bild volle Pulle hast,
dann
die 10 Minuten oder so.
Ich meine, andererseits, da ist man dann auch eine Elite, wenn man mehr erwartet hat.
Weißt, ja, bei der Hardware.
Und bei dem Preis.
Und man muss sagen, sie bieten zumindest austauschbare Batteriepacks an. Also was Nintendo nicht macht. Also und was
auch ein Vorteil ist,
die Aufladedauer soll viel kürzer sein. Also du kannst wohl irgendwie in einer halben Stunde das Ding komplett aufladen, während das ja bei dem 3DS glaube ich 1:1 ist.
Ja, für 3 Stunden aufladen. Ja, allerdings.
Ja gut, aber die Batteriepacks geben dir zumindest die Möglichkeit, dass wenn du jetzt sagst, irgendwie, boah, ich bin so Geschäftsreisender, ich bin ja dauernd so immer hier Flug Berlin, Tokio, San Francisco, dann kannst du wenigstens dir den so Munitionsgurt von Batteriepacks kaufen.
Da werden dann auch Drittherstellerlösungen kommen.
Ja, eben.
Also andererseits muss ich auch da wieder sagen, so, ich bin momentan noch nicht so ganz begeistert von den Spiele-Liner. Ich weiß nicht, wurde auf der Tokyo Game Show irgendwas Geiles noch angekündigt? Ich meine, gut, Uncharted, ja, cool, Wipeout, ja.
Also sie haben 26, und jetzt möchte ich mal das Wort richtig verwenden, 26 Applikationen angekündigt, weil es sind nicht 26 Spiele. Bei den 26 Launch-Titeln, die sie dafür, das ist 17. Dezember startet das ja in Japan, die Vita, was sie da angekündigt haben, sind glaube ich 5, 6, 7 Spiele dabei. Davon ist Uncharted halt das einzige Brett und der Rest sind halt so ganz nette Spiele. Plus halt so eine Sachen wie Skype, Facebook und sowas wie auch wieder irgendwelche Augmented Reality Scheißsachen und Quatsch.
Ja, da nervt es halt wieder ein bisschen, weil eigentlich habe ich Bock auf die PS Vita, so, weil die halt einfach auch schick ist und viele Möglichkeiten hat.
Und sie haben halt sehr viele schon Spiele wieder gezeigt, die eben auf der PS3 und auf der Vita laufen sollen. Eben wie gesagt, wie zum Beispiel dieses Final Fantasy, aber entweder, und das sagen ja nur alle, also alle aus der Presse sagen halt immer dasselbe, Leute, macht es so wie bei den Blu-rays, da gibt es auch dieses Blu-rays plus DVD-Copy, da kaufst du fast sehr viele Filme, die du heute kaufst, da ist die Blu-ray drin und die DVD. Die DVD kannst du im DVD-Player tun oder halt auf deinen Mac oder auf dein iPad. Ja,
und dann läuft Digital-Copy da drin.
Genau, also Digital-Copy, genau. Und das kostet genauso viel wie das normale. Also der einzige Weg, glaube ich, aus der PS Vita einen Burner zu machen, ist zu sagen, okay, du hast hier dieses Spiel, kauf doch hier Uncharted 3 Plus oder kauf doch hier meinetwegen Spiel Final Fantasy 10 HD Plus, dann kostet das 10 Euro mehr und du hast die Version für Vita und für PS3 und du kannst die Spielstände über die Cloud miteinander synchronisieren. Tolle Sache, finden alle super und du weißt ganz genau, so machen sie es nicht. Weil es einfach vernünftig ist und alle Leute gut finden. Und ja. Das scheint irgendwie schon mal doof zu sein.
Im Allgemeinen.
Genau. Deswegen vermute ich wieder, da probiert es Leute, macht wieder 60 Euro für die PS3-Version, 50 Euro für die Vita-Version und vielleicht gibt es da draußen auch noch ein paar Verrückte, die dann irgendwie beides kaufen. Wir werden sehen.
Nächstes Jahr zu Weihnachten dann PS Vita Go.
Ja.
Für 150 Euro.
Ja, mal sehen. Also, wie gesagt, auf alle Fälle, sie bemühen sich da und sie kurbeln, aber für uns ist das ja in Europa sowieso erst im nächsten Jahr interessant. Mit der Vita und mit dem 3DS, ja. Da, okay, klar, also ich habe ja noch keinen 3DS, ich glaube, ich werde mir zu Weihnachten einen holen. Im Bundle halt mit Super Mario 3D Land. Weil ich einfach jedes Nintendo-Gerät besessen habe, wo es ein Mario für gibt.
Das wird auch geil. Da ist einfach schon klar, das wird geil.
Ja, leider.
Das ist Mario.
Aber ich hatte ja eigentlich gehofft, mein Plan war ja, mein Masterplan, der jetzt nicht aufgeht, war ja mir eben den 3DS erst zu holen, wenn er ein Louis-Design hat. Aber jetzt muss ich eben doch das Cosmo-Schwarz-Ding holen. Irgendwie, naja.
Oder Homo-Schwarz.
Homo-Schwarz, wie man für die zu Hause sagen
noch will. Was von der Tokyo Game Show? Ich habe neulich gestern, glaube ich, so mitgekriegt.
Der wird mir gefallen, war irgendwie noch was.
Men Gear Rising ist aber viel interessanter.
Davon war noch gar nichts zu hören.
Doch, ich habe irgendwie gesehen, dass es Kojima Interview gab oder so. Keine Ahnung.
Also ich habe nur gehört, dass Metal Gear Rising war unter den Spielen, die vermisst worden sind aus der Tokyo Game Show. Ich
bin einfach fucking scharf auf das Spiel.
Wie so viele andere auch, so wie Final Fantasy Versus oder so, irgendwelche Projekte, die jetzt schon seit 3-4 Jahren. Warum bist du denn scharf auf Metal Gear Rising? Das war doch bis jetzt nur so eine Tech-Demo, wie man Wassermelonen durchschneidet. Das
ist einfach fucking geil.
Das sah aus wie Wertschnitzel. Also das ist so ein Spiel, was irgendwie, ich glaube, das wirkt so wie so ein Spiel, was in der Konstruktionsphase abgebrochen worden ist.
Ich sag einfach F-Sternchen, T-Sternchen.
Ja, ficken und tippen. Nee, was F? Ja, man sieht auch mit dem 115. Era Gamescast konnten wir die Niveaugrenze nicht anheben. Der Limbo ist weiter am Start. Vielleicht schaffen wir es mit dem 116. Era Gamescast mal wieder wirklich... Auch Leute wie ich muss auf den Namen gucken, wie Frank J. Frank J., wir kriegen dich. Wir arbeiten dran. Es darf da draußen keinen geben, der nicht 5 Sterne gibt, wenn er den Area Games Cast hört. Sonst ist unsere Mission nicht erfüllt.
Ja.
Auf alle Fälle müssen wir jetzt langsam abgeben an Christian Bell. Genau, und deswegen sagen wir Tschüss und wünschen euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Der Podcast kam ja recht spät, aber besser spät als gar nicht. Und zu anderen kann ich nur sagen, ab nächster Woche geht es wieder normal weiter. Vielleicht ist der Johannes wieder dabei. Ich finde ja immer, es ist eine Bereicherung, wenn Johannes dabei ist. Auch wenn die User mal schreiben und so, das ist der letzte Dreck, aber nein. Ich mag den Johannes. Ich finde, das wird dann witziger. Und,
du bleibst auch weiter in Chefredakteur, wo die User sagen, naja.
Ja, ich weiß, naja, schreiben kann er nicht.
Area Games,
kann er auch nichts. Ja, echt. Und im Konsolentreff ist viel mehr los. Keine Ahnung. Wir werden sehen, wir werden weitermachen nächste Woche. Was ist da? Ich glaube, das nächste Woche kommen 2 Spiele raus, über die wir gar nicht reden werden. Das ist toll. FIFA und Pro Evolution Soccer. Yeah. Oh. Aber vielleicht finden wir auch was anderes Spannendes. In diesem Sinne, tschüss sagen der Alex,
der Johannes,
der Oscar
und der Nils.
Fucking yes.
You don't fucking understand.
Ich bin der Luke Skywalker.
Yeah, gay, Admiral Crush at its best.
Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder.
Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und wo mein Gewand
zum Beispiel. Ja, ich habe Teil 1 gespielt.
Ich auch.
Und ich fand es super. Wie macht man einen Haluken?
Du musst das unbedingt nach vorne packen.
Okay. Das war doch jeder.
Ja.
What don't you fucking understand?
Ich bin der Sledgehammer der Deus Ex-Will.
Ja, ich bin der Gimli, der Ding.
Wie heißt denn die Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen?
Oh, sieht so aus.
Isa, Sam, Sanna und Shiggy.
Chef, er furcht den Fact. So war ich lieber auf Mortal Krause.
Scheiße aus, jetzt diese Franchises, die
Holzwerken, ja.
Klebekraft.